Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 122, heute mit dem Thema verschwendetes Talent. Welche Wrestler haben nie den Durchbruch geschafft und wieso ist das eigentlich so? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Einen wunderschönen guten Morgen hier am Sonntag.
Genau, wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag um 10 Uhr. Einfach unglaublich, oder?
Ja, 10 Uhr ist ein bisschen geschönt ausgedrückt. Wir haben nämlich auf jemanden warten müssen. Und das ist nämlich der Kollege, der in der anderen Leitung ist. Und das ist der David Kloß, unser Lieblingsportalleiter von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo. Es tut mir ja leid, dass ihr warten musstet, aber es ging halt nicht anders.
Ja, ja. Wir merken uns das. Das ist notiert. Abmahnung ist raus. Ja, wir haben heute das Thema verschwendetes Talent, aber bevor wir damit loslegen, ihr wisst da draußen, wenn ihr Fragen, Feedback, was auch immer habt, ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, bei Instagram, bei YouTube, schreibt uns das einfach, worüber wir hier sprechen sollen. Also ihr könnt auch gerne Themen einreichen, das haben zuletzt auch einige getan, die bauen wir dann auch gerne mal hier ein oder besprechen sie separat und vor allem bewertet uns bei iTunes und bei Facebook, wenn euch das hier gefällt. Und auf headlock.de, da gibt es auch eine wunderbare Supportseite. Falls ihr uns was in die Portokasse schmeißen möchtet, könnt ihr das da tun. Da gibt es auch einen Amazon-Affiliate-Link. Auch darüber könnt ihr uns unterstützen. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Shoutout an den Nico, der uns da sehr großzügig bedacht hat. Wir sagen Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dafür.
Bester Mann.
Geile Aktion auf jeden Fall.
Geiler Typ. Also,
Ich hab fast ein bisschen geweint. Aber nur ein bisschen.
Jetzt mal ernsthaft, also ihr wisst das ja nicht, wir haben halt eine Gruppe und wir waren da schon echt gerührt, muss man sagen.
Genau das. Nein, aber sowas ist immer super, das zeigt halt auch, dass wir, es ist einfach schön zu sehen, dass das auch so gut ankommt, was wir hier machen und es ist ja alles auf freiwilliger Basis und das ist super und ja, danke dafür. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zum Thema kommen. Es geht heute um verschwendetes Talent und das ist ja auch gerade sowas, was Wrestling-Fans ja gerne besprechen, weil da hängen ja immer viel Emotionen mit dran. Ne? Wenn sein Liebling nicht richtig eingesetzt wird, da ist dann jeder ein bisschen traurig drüber. Aber jetzt erstmal so die erste Frage hier in die Runde. Als ich das Thema vorgeschlagen habe, an wen habt ihr denn gedacht? Und ich muss sagen, das war auch so ein typisches Thema, wo ich mir gedacht habe, da melden sich alle drauf, weil jeder was dazu sagen will. An welchen Wrestler habt ihr denn da im Speziellen gedacht? David?
Zwei. Also direkt auch zwei. Und zwar einmal Mr. Perfect. Und einmal Wick Gut. Okay, ich bin halt alter Sack und so weiter, aber bei den beiden, die sind für mich so Paradebeispiel für, verschwendetes Talent irgendwo.
Ja, und bei dir, Kai?
Ich habe dann erstmal so geguckt, was ist denn heutzutage? Was geht da so ab? Wen will ich sehen? Was nervt mich? Und definitiv Sami Zayn. Und sehr lange Zeit auch Neville.
Ja, aber bei dem haben sie jetzt ja zumindest langsam die Kurve gekriegt. Es wird jetzt ja auch tatsächlich gemunkelt, dass er dann ja zu SmackDown gehen soll, um da um den US-Title irgendwie da mitzumischen. Das fände ich auch geil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dann so, Chris hat das letztes Mal auch aufgebracht und ich fände ein Match zwischen AJ Styles und Neville, also ein richtig langes Match bei einem Pay-Per-View, keine Ahnung, eine Viertelstunde und nicht irgendwie so bei einer normalen Sendung, fände ich halt mega geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber mein Körper ist gerade so komplett bereit dafür. Also, das klingt einfach nach einer richtig, richtig geilen Idee. Aber ich bin trotzdem dafür, dass man lieber bei den Cruiserweights lassen sollte, weil das ist so, du hast jetzt da einen Charakter etabliert, so wirklich als, also jetzt ist dieses King of the Cruiserweights ist ja wirklich so, dass du sagst, okay, er ist schon irgendwie der Anführer von denen momentan. Deswegen bin ich eher dagegen, den da rauszuziehen. Aber AJ gegen Neville, wow, ich glaube, das wäre richtig Hammer.
Ja, nichts dagegen auf jeden Fall. Thema verschwendetes Talent. Gibt's denn, also was bedeutet das überhaupt? Also es ist ja so im Wrestling-Geschäft, Wrestling ist ja scripted, wie man so schön sagt, ne? Es ist ja Entertainment. Kann man da eigentlich verschwendet sein in irgendeiner Form? Weil letztlich muss ja irgendjemand bestimmen, wie Leute eingesetzt werden. Ist das nur was, was sich Fans ausmalen, David?
Nein, also ich glaube, das ist genauso wie beim Fußball oder sonstigen. Nur hier kommt halt noch quasi die, es gibt einmal die eigene Komponente, also wofür du selber verantwortlich bist und was du aus deinem Talent machst. Und es gibt halt beim Wrestling halt noch die zweite Komponente, wie wirst du eingesetzt, beziehungsweise wie sieht das Office dich und setzt dein Talent richtig ein. Das Eigenverantwortliche ist so ein Beispiel, das gibt es auf jeden Fall, also du hast es auch selber in der Hand. Sagen wir zum Beispiel, Jeff Hardy hatte den Push seines Lebens bei WWE und was macht er? Verstößt halt gegen die Policy und nimmt halt wieder Zeugs. Das war nicht so klug. Das war halt quasi verschwendetes Talent, weil er hat halt die Mega-Chance gehabt. Es gibt halt auch verschwendetes Talent einfach dahingehend, dass ein Wrestler echt alles gibt und sich auch zerreißt, ein Workhorse ist und ja, das Office einfach denkt, nö, wollen wir nicht.
Naja, ist natürlich auch was damit zu tun, wie er dann vom Publikum angenommen wird, oder? Also ich finde immer...
Sami Zayn, wir haben doch gerade Sami Zayn gehabt. Jetzt überleg dir mal,
bei WrestleMania, ja,
wie die abgegangen sind alle.
Ich finde es halt immer so schwierig, weil natürlich hat er als ich spiele jetzt mal den Corporate Olaf hier so ein bisschen. Eine Company hat ja immer eine Vorstellung davon, wie ein Produkt aussehen soll. Das hast du ja zum Beispiel auch bei Filmen oder bei Serien oder sonst irgendwas. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du eben auch in der als Nebendarsteller einfach große Talente hast, die auch gut ankommen und die gute Leistungen bringen. Aber trotzdem kannst du ja sagen, ja, ich stelle jetzt trotzdem jemand anderes als Hauptdarsteller, also dann in dem Main Event entsprechend ein, damit der vielleicht einen größeren Appeal hat oder vielleicht auch bei Sponsoren oder bei irgendwelchen anderen Geschichten besser ankommt.
Okay, Corporate Olaf. Wenn du das aber schon so sagst, dann hast du eine Schablone gezeichnet, die 1:1 Daniel Bryan wiedergibt. Anfangs bei der WWE war es halt eben genau so, er wurde schlecht eingesetzt, kam schlecht an, so, dann hat er es aber selber hinbekommen, dass er halt immer mehr over wurde. Und zwar nicht nur Mid-Cut-Over, sondern die Leute wollten ihn im Main-Event sehen. WWE hat sich aber lange gegen gesträubt und wollte ihn halt nicht im Main-Event sehen. Also, er hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Die Crowd hat connected, wie sonst was. Aber das Office sagte nein. Und deswegen gab es ja halt diese Kettenreaktion, dass es halt das Publikum immer mehr das wollte und das Office im Grunde genommen immer mehr erstmal dagegen hielt. Und umgekehrtes Beispiel ist halt Roman Reigns. Er funktionierte halt beim Publikum nicht. Die waren echt angenervt irgendwann. Der Push war zu extrem. Er hat seine Arbeit richtig abgeliefert und so weiter, aber halt diese Verbindung war halt nicht da, wo du halt sagst, okay, wir wollen ja, dass die Zuschauer so und so reagieren und versuchen es seit Jahren in die Richtung zu bringen, die sie möchten. Klappt aber nicht, wird trotzdem weitergemacht.
Aber dieses Daniel Bryan-Ding, das ist ja auch so ein bisschen One in a Million. Also da kam ja auch, da sind ja so viele Faktoren zusammengekommen, wie jetzt auch natürlich, hey, ich bin Kai, ich muss wieder CM Punk erwähnen, aber das war ja auch so, dass er ja noch dann dazu kam, dass CM Punk dann die Company verlassen hat und so alles, also das hat sich ja aus so vielen verschiedenen Sachen ergeben, dass dann Daniel Bryan auf einmal doch im Main Event stand. Ich meine, wenn du dir mal den Rumble anguckst, da stand ja beim Rumble nicht mal fest und dann ist halt so viel passiert und das ist das lag auch sicherlich nicht nur daran, dass irgendwie Daniel Bryan mit der Crowd over war, da sind wir mal ehrlich, es gab halt schon viele, die irgendwie mit der Crowd krass connected haben und dann trotzdem nichts passiert ist. Also das war schon so, dass das ein riesiger, ich würde schon fast sagen, Zufall war, dass es dann so passiert ist, wie es jetzt wirklich passiert ist.
Ich glaube auch, dass Daniel Bryan ein ganz, ganz extremes Beispiel ist, wo wirklich alle Sterne der richtigen Konstellation waren, dass das so funktioniert hat. Und das hat ja auch, das ist ja auch total super. Also ich will da jetzt gar nichts großartig Negatives drüber sagen, weil, wie wir auch schon im Daniel Bryan-Podcast gesagt haben, ich bin ein riesengroßer Fan von Daniel Bryan und ich habe seine gesamte Karriere hindurch verfolgt und ich war wirklich am Boden zerstört, als es dann hieß, er muss seine Karriere beenden.
Und du hast ihn privat getroffen.
Das auch. Ja. Also privat.
Ja, persönlich. Also du hast ihm die Hand geschüttelt, hast mit ihm geredet und das muss man normal so herausheben.
Aber ich würde mal ganz gerne kurz auf diese Sache eingehen, auf diese Frage, ob es halt im Wrestling verschwendetes Talent gibt, weil das ja gescriptet ist. Und ich muss sagen, dass es, wenn es das irgendwo gibt, dann eben in dieser gescripteten Umgebung, weil die Sache ist ja, ich nehme jetzt mal einen ganz dummen Vergleich, aber nehmen wir mal jetzt irgendwie Fußball oder sowas. Du hast einen Messi, der irgendwie einer der weltbesten Fußballer ist, ist aber relativ klein. Und das ist jetzt so zum Beispiel, dass du sagst, okay, du hast irgendeinen Wrestler, der ist eigentlich der Beste, aber weil du bist halt nur 1,60, deswegen bist du nicht unser Champion, weil du siehst halt nicht aus wie ein Champion. Und im Fußball hast du das eben nicht. Du hast, okay, der spielt einfach wie ein verrückter Fußballer, der ist richtig gut und deswegen hat er auch die Position, die er eben hat. Und doch, in der WWE ist es dann eben so, du könntest vom Prinzip her der beste Wrestler sein, der beste Techniker oder sowas, aber wenn du einfach zu klein bist oder dass du eine scheiß Rolle hast, dann wirst du halt auch nicht overkommen. Weil da sind wir mal ehrlich, es gibt viele Leute, jetzt auch irgendwie in der Cruiserweight Division, die vom Wrestlerischen her besser sind als Leute im Main Roster oder auch damals, wo ein Daniel Bryan als NXT-Rookie besser war als sein WWE-Pro The Miz.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch aus der Vergangenheit, gibt es ja noch genug andere Leute, die halt eben geniale Wrestler waren und einfach nicht overkommen konnten in irgendeiner Form, weil sie halt irgendwie nicht richtig eingesetzt worden sind. Also mir ist gerade Jamie Noble zum Beispiel eingefallen, das ist ein extrem kleiner Wrestler.
Stimmt, der war eigentlich immer richtig gut, gerade so in diesen ganzen Cruiserweight-Matches und sowas damals.
Genau, der war Cruiserweight-Champion, hatte da so seine eigene Nische da als Redneck gehabt, aber trotzdem wäre das halt niemand gewesen, den du irgendwie im Main-Event sehen wirst einfach, weil da viele auch gesagt haben, weil Wrestling ist ja nach wie vor ein geskripteter Kampfsport, so in dem Sinne, da hätten halt viele gesagt, so, ob ich dem das jetzt so abnehme, ist halt schwierig. Bei einem Rey Mysterio hat man dann irgendwie die Ausnahme gemacht, natürlich, weil der ja irgendwie diesen so ein bisschen superhellen Charakter dann doch verkörpert hat mit der Maske und allem drum und dran. Also da war ja schon so ein bisschen außerhalb. Aber na klar, also
ich gebe aber was, nur was noch ein anderes Beispiel, was man sich halt vor Augen halten sollte, meiner Meinung nach, ist halt AJ Styles. Weil er kam halt wirklich jetzt sehr, sehr spät zur WWE, aber er wollte ursprünglich schon eher, aber die haben halt nicht das Talent in ihm gesehen. Natürlich war er da am Mic noch nicht so gut wie halt heute, aber er hatte da schon halt wirklich diese Skills im Ring, das hast du auch gesehen. Danach ist er direkt zu TNA gegangen und da hat er halt richtig abgeliefert, aber das ist so ein Beispiel, die haben einfach gesehen, kleiner Typ, nee, keine Ausstrahlung, wird nicht funktionieren, das ist nix.
Und die haben ihn halt nicht genommen. Da habe ich mal ganz kurz ein bisschen hier, natürlich, Olaf ist der Mann für die Fakten, ich bin der Mann für die Gerüchte. Ich liebe sowas ja immer, und zwar gibt's ja schon häufig irgendwie gelesen auf irgendwelchen Dirtsheet-Seiten, dass es ja so war, dass AJ Styles vor ein paar Jahren, also vor diesem ganzen Rumble-Kram, einen NXT-Development-Vertrag angeboten wurde, irgendwie mit 10.000, 15.000 Dollar im Monat, was ein Arsch voll Geld ist, aber trotzdem nicht viel für jemanden, der halt AJ Styles ist. Und jetzt sind wir mal ehrlich, er wird definitiv mehr verdienen als die 10.000, 15.000 im Monat, sondern auf jeden Fall sechsstellig.
Ja,
das auf jeden Fall. Dass dann auch so denkst, okay, das ist, also der war ja schon vor 4, 5, 6, 7 Jahren war der gut.
Ja, aber ich glaube, dass diese Zeit AJ Styles nochmal extrem gut getan hat.
Ich finde es auch besser, Zeit, dass er jetzt da ist. Also ich glaube, das war auch gutes Timing.
Das war ja kein verschwendetes Talent, aber das ist ein Beispiel dafür, dass ein Office jemanden nicht unbedingt richtig sieht oder richtig einsetzt.
Direkt. Klar, ich meine, es gibt ja auch diese
Gerüchte. Da spielen natürlich noch andere Sachen mit rein. Ich glaube, man hat dann auch, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, ich glaube, da hat man auch noch zu sehr den TNA-Guy in ihm gesehen, anstatt das internationale Talent.
Ich meine, er war ja auch der TNA-Guy schlechthin. Ja. Also, er hat ja auch teilweise die Company getragen. Und ich meine, wenn du jetzt mal wieder guckst, was anscheinend Gerüchten zufolge die ersten Pläne für AJ gewesen sind, war es halt nicht so, dass er auf einmal der SmackDown-Typ wird, der hier WWE-Champion ist und alles. Und so unglaublich erfolgreich. Also,
das kam von der
Crowd. Das sollte ja am Anfang anders sein.
Ich glaube, die haben generell nicht erwartet, dass das Debüt dermaßen einschlägt.
Ja, das mag durchaus der Fall sein. Aber da hat man dann auch mal gesehen, es hat sich ja die Crowd hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Das muss man auch mal so ganz klar so sehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch immer, die Position eines Wrestlers hängt immer stark davon ab, was das Office tatsächlich mit ihm vorhat. Wir haben das gesehen, das hängt manchmal an Gimmicks, das hängt manchmal an wirklich an dem Ruf, der einem vorauseilt, und dann natürlich auch noch an ganz persönlichen Geschichten, die halt Backstage passieren können, die wir vielleicht gar nicht mitkriegen, wo wir dann immer sagen, so, ja, ne, der wird ja nicht richtig eingesetzt und warum hat er nur so ein kurzes Match gehabt und oder warum taucht er nur da auf, und das kriegen wir ja manchmal gar nicht mit. Das wollte ich eigentlich in erster Linie damit hervorheben, ne?
Also ja, Wrestling klar, natürlich.
Ist halt eben, was verschwendetes Talent angeht, es geht nicht nur darum, was du im Ring ablieferst, sondern Wrestling ist ja eine Sportart, in der ganz viele Komponenten zusammenkommen. Und zum Beispiel so ein AJ Styles hätte ich mir auch vor, oh Gott, jetzt wird es gerade schwierig, aber auch so vor acht Jahren irgendwie sonst irgendwas, da konnte ich vollkommen verstehen, dass WWE dem noch nicht das hohe Gehalt gegeben hätte und ihn noch nicht irgendwo groß eingesetzt hätte, weil der war da noch nicht so weit. Und der hat einfach, manche Wrestler brauchen ja auch gewisse Zeit, bevor sie wirklich bestimmte Skills einfach erlernen. Und AJ Styles ist ein Paradebeispiel dafür, dass der dieses ganze Reisen, die Zeit in Japan, auch gebraucht hat, und er hat ja auch seinen Stil umgestellt. Der ist ja auch viel psychologischer inzwischen in seinen Matches, als er das halt früher gewesen ist. Ne? Also er war immer ein fantastischer Athlet und immer ein absolut herausragender Techniker. Aber auch da war trotzdem manchmal so der Fall, dass der nur durch seine Aktionen gelebt hat und weniger durch die Geschichten, die er erzählt hat, sagen wir es mal so.
Ja, das ist halt wie Wein. Das ist mit der Zeit besser geworden.
Schau dir Diamond Dallas Page an, weißt du, der auch super spät erst zum Wrestling gekommen ist und dann eben sich zu einem Workhorse entwickelt hat und daraus dann eben auch eine große Karriere gehabt hat, bevor er zu WWE gekommen ist, wo er dann auch verschwendet worden ist, um es mal so zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Wrestler scheiße einsetzt, oder?
Ja, absolut. Also weil der war ja schon relativ alt, so, das muss man ganz klar sagen. Der war ja da schon Mitte 40, Mitte, Ende 40, als er dann zu WWE gekommen ist. Aber trotzdem war der ja eigentlich ein großer Name bei Monday Night War. Und ich glaube, da hat man dann einfach gesagt, so, nee, den wollen wir halt hier nicht overbringen, so in dem Sinne. Und er hat ja dann erst diese komische Stalker-Storyline bekommen und dann die, hier, wie hieß das nochmal, dieses Psychologen-Gimmick da mit, wie hieß das denn nochmal?
Frag mich nicht. wo der die Typen groß macht quasi.
Ja, genau. Mir fehlt jetzt gerade der Catchphrase, aber ihr wisst, was ich meine. Aber da hat man einfach nicht den Charakter dahinter gesehen und da war er auch relativ schnell verschwunden, hat ja dann auch Rückenprobleme gehabt und ist nur sporadisch dann nochmal aufgetreten, auch bei TNA, ja. Aber klar, er ist auf jeden Fall ein Talent, wo man gesagt hätte, so ja, den hätte man eigentlich problemlos besser einsetzen können, als man das dann da getan hat.
Wisst ihr, bei wem ich das auch so sehe?
Nein.
Razor Ramon in Anführungszeichen, also Scott Hall. Weil das ist so für mich ein Paradebeispiel. Der Typ ist halt nicht derjenige, wo man halt denkt, ja, verschwendetes Talent, dann denkst du halt nicht an ihn, weil du halt einfach weißt, okay, er hat halt Titel gehabt, er war bei NWO dabei und so weiter, eigentlich echt ein großer Name, den jeder kennt. Aber er war halt nie so der Main-Eventer, wobei er in meinen Augen genau da reingepasst hätte.
Meine ja, Meinung. Aber gut, bei der WCW-Zeit war es natürlich auch so, dass da so ein bisschen die, dieser persönlichen Probleme natürlich dahinter standen.
Nee, ich meine WWE, weil da hat er ja abgeliefert wie sonst was. Also er war einer der besten Intercontinental Champions. Er hat super Matches abgeliefert, tolle Fäden gehabt. Und ja, irgendwie war immer für mich, das war immer für mich wirklich so Main-Event-Potenzial, weil auch am Mick war er gut, er hatte diese Ausstrahlung, diesen It-Faktor. Ich weiß halt nicht, warum er niemals so der Main-Eventer wurde. Hingegen halt ein Diesel, mit dem ich nie was anfangen konnte, wirklich, wo ich immer dachte, er ist doch so langweilig, der macht nicht die bessere Match als Scott Hall, sondern umgekehrt.
Ja. Ich glaube, das lag daran, also da ging es dann darum, dass WWE quasi einen von den beiden pushen wollte und dann haben sie sich eben für Kevin Nash entschieden. Vielleicht auch, weil der sich Backstage besser präsentiert hat, vielleicht hat er sich auch einfach besser vermarktet, so in dem Sinne. Und Scott Hall hatte ja auch gerade gegen Ende seiner Karriere ja auch ein bisschen Ärger mit WWE gehabt, da konnte man ihn dann gar nicht mehr weiter großartig einsetzen. Also wollte man nicht, weil die Vertragssituation wiederum zu unsicher war. Auch das spielt da natürlich mit rein. Ne? Also also Wrestling hat ja viel mit Planung zu tun. Entsprechend muss man eben schauen, dass du das Talent auch so einsetzt, wie es dann eben passt. Manchmal kommt auch Verletzungspech natürlich mit dazu. Also so ein Herr Mr. Kennedy zum Beispiel ist da auch so ein Kandidat für, der am laufenden Band irgendwie irgendwas gehabt hat. Ne? Auch ein Randy Orton war zum Beispiel, der ist nicht verschwendet gewesen. Aber auch da, Planungssicherheit mit Randy Orton bei seinen ganzen Schulterverletzungen war halt auch so ein Ding gewesen. Ne? Also da viel es spielen beim Einsatz von Wrestlern und beim Aufbau einer Promotion, da spielen viele Faktoren mit rein, die man so als Fan sich gerade so in der Emotionalität der Diskussion irgendwie gar nicht so verinnerlichen. Deswegen ist meine nächste Frage, geht auch genau dahin. Also ist dieses, ja, der ist ja total verschwendet. Ist das eigentlich so was typisches Fanmäßiges, einfach auch ein bisschen smarter zu wirken? Weil viele suchen sich ja dann auch einfach hier so, ja, keine Ahnung, da suchen sie sich, wenn jetzt, ich wette darauf, wenn Adam Cole ins Main Roster kommt und nicht sofort im Main Event Picture eingesetzt wird, kommen die ersten an, so, der ist ja verschwendet.
War doch bei Nakamura nicht anders. Oder ist doch bei Nakamura nicht anders. Wie häufig wirst du jetzt hören, dass Leute sagen so, oh, Bobby Roode und Nakamura, hat WWE ja wieder toll gemacht. Also, so, weißt du? Das gibt's jetzt ja schon. Und, also jetzt gerade mit dieser Sache, mit diesem Verschwendet. Klar, wir haben gesagt, das ist ganz subjektiv. Und ich finde, man hat halt immer diese Sache, man ist irgendwie Fan von irgendeinem Wrestler, dann sagst du so, boah, krass, jetzt der Typ aus Erkenschwick oder sowas, der wird jetzt nicht WWE-Champion, dabei kenne ich den noch schon seit 20 Jahren, das ist ja kacke, die verschwenden den ja, der kann ja eigentlich alles. Aber da muss man schon so ein bisschen auch versuchen, den Corporate Olaf zu spielen. Also es macht ja schon Sinn, dass du guckst, wer sieht denn aus wie ein Champion, wer könnte mich jetzt repräsentieren? Also klar ist es so, dass du irgendwie einen John Cena eher in die Today Show oder sowas schickst oder auch einen Roman Reigns in die Today Show schickst, als Luke Harper oder sowas. Also es ist ja einfach so jetzt, nicht weil du sagst, boah, Luke Harper sieht aus wie keine Ahnung was oder Luke Harper hat jetzt nicht diesen clean Look oder so. Das verstehe ich halt insofern schon, dass du einfach Leute hast, die sehen mehr nach Posterboy aus und andere sehen halt wirklich mehr nach Wrestler aus. Das ist die Sache. Und da musst
du übrigens auch, entschuldige, wenn ich da ganz kurz reingrätsche. Ich fand es übrigens mega lustig, ich glaube, das war beim SummerSlam-Wochenende, wo ich glaube, Sasha Banks und Braun Strowman bei der New Yorker Börse gewesen sind, um da irgendwas zu eröffnen. Was einfach so absurd ist. Warum sollte man einen Braun Strowman zur Börse schicken?
I'm
so.
Not finished with you.
Ja, genau.
Ja, das ist ja dieses Problem. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind so dargestellt in ihrer Art, dass sie auch gar nicht zu diesen PR-Terminen passen. Zum Beispiel Undertaker hat das ja auch nie gemacht und war einer der größten Stars. So manche Leute musst du ja auch, aber jetzt gerade in Zeiten, wo du sagst, okay, Kayfabe gibt's jetzt in der Form nicht mehr, Aber nichtsdestotrotz ist es halt eher so, dass du A sagst, subjektiv ist das für, also aus meiner Sicht verschwendet, weil sind wir mal ehrlich, vom Prinzip her ist der Großteil der Leute, die da bei der WWE sind oder bei NXT, sag ich jetzt mal, 90% sind eigentlich alles richtig gute Wrestler. Also klar, du willst irgendwie sagen können, okay, ich kenne da einen aus den Indies, der wrestelt irgendwie 45 Minuten und ist richtig geil. Klar, natürlich. Aber du bist ja nicht in der WWE, wenn du nichts drauf hast. Ne? Also so 90% können wrestlen, die anderen 10% haben vielleicht irgendwie Charisma und sind irgendwie so, hallo Enzo Amore.
Ja, oder haben, bringen halt irgendwie so ein natürliches Charisma mit, wo die...
Enzo Amore. The Miz. So war es ja damals.
Wobei aber trotzdem bei der Frage würde ich aber gerne trotzdem unterscheiden, weil die Frage so gesehen ist nicht falsch. Weil ich finde halt schon, es gibt genug Fans, die halt dieses ist so verschwendet, wirklich eher raushauen, ums Markt zu wirken oder um sich zu profilieren auch ein bisschen.
Oder auch einfach, weil es deren Lieblingswrestler ist.
Nee, noch nicht mal das, sondern ich unterscheide da wirklich, weil du merkst es meistens bei Kommentaren, gerade bei YouTube-Sachen oder wenn halt ein Pay-Per-View war und dann guckst du in gewisse Foren und Co.
Das war ja mal wieder nichts WWE.
Genau, aber das sind halt immer diejenigen, die halt, ja, wie soll man sagen, die nehmen primär dann zum Beispiel Indie-Wrestler und halt unbekanntere Wrestler und diese halt immer viel höher einstufen oder höher darstellen von wegen, ja, ich habe ja Ahnung und ja, eigentlich ein Wrestler, den kein Arsch kennt, meinetwegen, oder den halt wirklich nur diese kleine Elite kennt und dadurch fühlt man sich halt elitär. Und das ist halt genau, ja, ist halt dieser selbe Effekt wie auch bei Videospielen, von wegen, dass halt, es gibt immer natürlich die Mainstream-Leute, die spielen ihr Call of Duty, FIFA und so weiter. Und dann gibt's ja immer welche, die halt mit ihren Indie-Games kommen, von wegen YZ. Ja, warum spielst du das nicht? Das ist doch viel besser. Wo du einfach denkst, ja, der möchte jetzt einfach nur sich profilieren. Also da geht's wirklich um dieses Eigengefühl. Ja, ich bin elitär, ich lass jetzt mal einmal den Bimbam raushängen und baumeln und fühle mich da mal gut. Und dann gibt es aber auch einfach diese Aussage, verschwendetes Talent, was einfach allgemein vom Fan genannt wird, was aber auch ja, verständlich ist. Also was, glaube ich, nichts mit smart zu tun hat. Also ich würde da echt unterscheiden. Es gibt wirklich die Leute, die benutzen das, um halt einen auf dicke Hose zu machen. Und es gibt halt welche, die halt zum Beispiel sich wirklich hier auf den Main Roster beziehen und sich darauf fokussieren und innerhalb diesen diskutieren und das verwenden, den Begriff. Das ist dann was anderes. Also da muss man echt unterscheiden.
Ja, also das auf jeden Fall, klar. Es ist ja generell so, dass die Diskussionskultur heutzutage online ist ja, also wenn man in Foren geht oder auch bei Facebook oder sonst irgendwas guckt, man hat ja eh immer das Gefühl, da geht es dann gar nicht mehr darum, dass man miteinander diskutiert, sondern jeder haut ja einfach nur seine Meinung raus und hofft dann, dass es da irgendwie möglichst viele Daumen für gibt in irgendeiner Form. Ne? Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auf der anderen Seite, ich sehe aber halt auch diese emotionale Komponente dahinter halt eben ganz stark. Du hast halt eben einen Lieblingswrestler und du möchtest den natürlich auch da vorne sehen. Ne? Und der soll auch möglichst prominent eingesetzt werden. Also, keine Ahnung, wir haben es gerade eben Sami Zayn angesprochen. Das ist dann auch so ein klassischer Fall. Ne? Wenn du Sami Zayn-Fan bist, oder der ist ja auch ein toller Wrestler, zweifellos. Ne? Und dann siehst du aber, dass der dann erstmal hier gegen Mike Kanellis irgendwie da ran darf, der offensichtlich ja jetzt schon wieder weg vom Fenster ist. Der dann einfach kein vernünftiges Programm bekommt, dann nimmt dich das natürlich mit und dann sagst du natürlich, boah, der bringt doch eigentlich alles mit, die Leute gehen auf ihn ab, wie es Kai gerade gesagt hat, der ist ein toller Wrestler,
Er ist underrated.
Genau, der ist underrated. Was haltet ihr eigentlich von dem Begriff under- und overrated? Das habe ich ja auch jetzt hier noch im so auf meinem Programmzettel stehen.
Ich finde super. Nein, ganz ehrlich, nein, ich, Kai bestimmt auch. Ich meine, Kai sagt das auch gerne. Als Kai bei mir war, bei WrestleMania, hat er das auch gesagt.
Wann?
beim Undertaker Roman Reigns Dings und bei Wendy Orton und Bray Wyatt hast
du. Ja, da habe ich doch gesagt, dieser Undertaker ist mega underrated. Genau. Wir müssen die mal besser einsetzen.
Total overrated, der alte Sack.
Aber gerade dieses under- und overrated, ich finde, das ist so das kann das Subjektiveste schlechthin sein. Weil jemand, der für dich underrated ist, könnte für mich wieder overrated sein. Zum Beispiel, ja. Ich finde das, so bei so einem Nakamura kann man das irgendwie sehr gut festmachen auch, dass jetzt jemand sagt, oh Nakamura, so den kenne ich ja, den habe ich irgendwie bei Wrestle Kingdom, heißt es Wrestle Kingdom, ich hoffe.
Es heißt Wrestle Kingdom.
Yes. Ich bin so smart.
Du bist so smart.
Elitär.
So underrated, Kai.
Elitär. Genau. Den habe ich bei Wrestle Kingdom gesehen und sowas und boah, dann habe ich ja gesehen, wie der bei Ring of Honor gegen Kevin Steen gekämpft hat. Boah, ich kenne Kevin Steen, ich bin voll smart. Also solche Sachen. Und dann gibt es aber wiederum andere, die sagen, okay, oh, dieser Nakamura, boah, ja, komm, dann macht er irgendwie seinen Entrance, der ist halt so unglaublich overrated. Also das ist, also ich finde, das ist so das Subjektiveste schlechthin. Ich finde, es gibt schon viele Leute, wo wir uns irgendwie drauf einigen können, wo wir sagen, okay, der ist underrated, der ist vielleicht overrated. Aber so an sich finde ich, das ist so das personifizierte Subjekt, die personifizierte Subjektivität schlechthin, dass du sagst, für dich ist der underrated, für mich ist der overrated, weil du einfach Leute auch anders wahrnimmst, gerade durch diese Emotionalität.
Es ist vor allen Dingen komplett emotional. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel in Roman Reigns, wo du halt einfach wahrscheinlich hören wirst von 80%, der ist total underrated. Overweighted. Oder einfach denkst du, auch wenn du ihn jetzt nicht magst und der Push scheiße ist, ist es halt nicht so, dass er schlechte Arbeit abliefert oder sonst was. Es ist genauso wie bei Cena. Ich weiß, das hört sich blöd an, weil der halt das Gesicht schlechthin der letzten Jahrzehnte ist irgendwie. Aber auch er ist im Grunde genommen irgendwo underweighted, wenn du es halt so siehst, dass halt viele Fans einfach nicht honorieren, mittlerweile schon, aber halt gerade vor ein paar Jährchen, nicht honorieren und nicht sehen, wie gut er eigentlich ist und wie viel er macht und Co. Also man muss halt da echt unterscheiden, aber diese Begriffe fallen halt aus Emotionen heraus und da vermischen sich manchmal einfach die tatsächlichen Leistungen als auch einfach das Booking.
Und wie wichtig auch so ein Cena ist. Also zum Beispiel, schlimmer vor, du hättest nicht diesen ganz krassen Corporate-Cena-Typen, der immer gewinnt, der immer bei 2 rauskommt oder sowas. Was gibt's denn für einen besseren Push oder wie kannst du denn einen neuen Star besser irgendwo platzieren als mit einem Sieg über Cena? Also dieses, klar, du kannst jetzt irgendwie den neuen, kannst jetzt irgendwie einen Daniel Bryan 100 Mal gegen einen Aiden English gewinnen lassen, aber wenn er dann einmal Cena clean besiegt, das hat halt schon eine Wirkung.
Ja, eben, das haben wir ja, also ein CM Punk hätte nie so funktioniert, wenn es keinen John Cena gegeben hätte.
Eben.
So als Beispiel. Wir wissen, John Cena ist jemand, der hat auch da häufiger mal sein Wort und sein Gewicht backstage irgendwie da durch die Gegend geschmissen.
Hallo Dolph Ziggler, hallo Alex Riley.
Hallo Nexus Stable.
Ich wollte gerade sagen, hallo Nexus.
Stimmt, ja. Da war ja was.
Die winken gerade zurück.
Na, aber trotzdem, also bei den Leuten, ich glaube, der war halt jemand, wenn er sich bei Leuten sicher war, dann hat er auch mit denen gern gearbeitet und hat dann da auch was rausgeholt. Und wie gesagt, es braucht auch diese wirklich extrem angehobenen Persönlichkeiten, also vielleicht auch ein bisschen künstlich angehobene Persönlichkeiten, damit du was Neues aufbauen kannst. Das ist bei ein paar gelungen. Es ist natürlich auch bei ein paar Wrestlern, was natürlich auch extremes Pech, ne? Ich meine, dass ein Daniel Bryan dann so schwere Verletzungen davon trägt, dass er quasi kurz nach dem Höhepunkt seiner Karriere direkt wieder seine Karriere beenden muss, war bitter, dass ein CM Punk irgendwann einfach die Schnauze voll vom Wrestling hat und keinen Bock mehr auf den Laden hat, ist genauso bitter. Aber trotzdem, wir haben es zum Beispiel beim AJ Styles gesehen, dem hat das auch geholfen in einer gewissen Weise. Ne? Also ich glaube auch, wenn ein John Cena gegen einen Nakamura auf einer größeren Bühne gekämpft hätte, also wirklich nicht bei einer Smackdown-Sendung, sondern wirklich bei einem großen Pay-Per-View, SummerSlam, was auch immer, ich glaube, das hätte dem auch nochmal deutlich größeren Push gegeben, als es jetzt de facto der Fall gewesen ist. Aber klar, du brauchst auch Leute, die einfach dafür da sind, um andere nach oben zu bringen. Ne? Also anders geht's halt nicht. Und ich sehe es halt auch so. Also overrated, underrated, extrem emotional aufgeladen, inklusive auch dieser, ich finde, das ist auch so ein Wort, das entsteht aus den 140-Zeichen-Begrenzungen heraus. So ganz böse, weißt du, weil du nicht vernünftig argumentieren kannst und deswegen musst du irgendein Wort erfinden und benutzen, was halt möglichst knapp das ausdrückt, was du eigentlich sagen willst, weißt du? Und dann kommt sowas daraus, bla bla bla, ist underrated, damit du ja nicht über die 140 Zeichen hinauskommst. Mittlerweile sind ja, wie viel sind es jetzt bei
240?
240? Hashtag Corporate Olaf.
Genau. Was aber, ganz kurz nochmal dazu, was ich auch schlimm finde, ist, das ist halt blöd, wenn es gerade dein Lieblingswrestler trifft, aber auch dieses, oh ja, jetzt muss der und der wieder jobben, dieses, wie wichtig halt auch die Jobber sind. Also wir haben da ja schon tausendmal drüber geredet, aber es kann halt nicht jeder der WWE-Champion werden. So, du brauchst einfach die Leute, du brauchst so einen James Ellsworth, du brauchst so einen Apollo Crews klingt nochmal ein bisschen frecher, aber halt der dann auch irgendwie gegen Elias Sampson verliert. Du brauchst einen Kurt Hawkins, Moment, du brauchst einen Aiden English.
Aber dass man die braucht, ist klar, aber trotzdem kann man halt auch unzufrieden sein oder bei manchen Wrestlern einfach denken von wegen so, nee, seht ihr denn nicht, was ihr an denen habt? Für mich zum
klar,
Beispiel
war das als, eben, natürlich.
Zum Beispiel Bray Wyatt, als der debütiert hat, das hat so einen Impact gehabt, der hat so eingeschlagen, aber die haben ihn dann alles verlieren lassen. Und die haben im Grunde genommen diesen Charakter, wo du dachtest, wow, das könnte echt der zweite Undertaker werden, haben die innerhalb eines Jahres halt so verbuckt, dass sie dieses Talent, das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel, einfach das Talent, was sie hatten und das Potenzial, vielleicht Potenzial ist vielleicht das Wort, was am meisten passt, wenn man halt über verschwendetes Talent redet, haben das Potenzial einfach nicht genutzt. Und das kann halt ein Wrestling-Fan total irre machen und zum Beispiel mich auch zu Weißglut bringen vom Fernseher, dass ich in die Fernbedienung beiße.
Ja, also, aber auch da hängt dann halt eben diese Ich weiß gar nicht, aber da ist ja auch wiederum viel Emotion dabei, oder so. Aber andererseits, man fühlt sich ja dann auch, man ist ja als Wrestling-Zuschauer ist man ja im Endeffekt Konsument und man möchte ja unterhalten werden.
Ich meine, aber andersrum, wäre es nicht traurig, wenn es keine Emotionen geben würde? Weil wir sind ja Fans. Ich glaube, ja, das ist eigentlich, für mich ist sowas auch ein gutes Zeichen, weil das heißt ja, dass dir das Produkt nicht egal ist. Und das Schlimmste,
genau, was eigentlich, dass du halt dabei bist.
Genau, und ja. Das Schlimmste, was für mich halt sein kann, ist einfach, wenn zum Beispiel auch eine Crowd komplett leise ist. Wie beim Fußball oder sonst irgendwo, wenn die komplett leise ist, dann weißt du, okay, das ist gerade gefährlich und irgendwas stimmt nicht. Wenn die ganze Zeit schänden von wegen overweighted und das ist Bullshit, ist mir recht, weil dann sind die immer noch emotional dabei und sind so wütend und identifizieren sich so sehr mit dem Produkt, dass sie halt wirklich was sagen. Aber wenn halt du gar nicht mehr diskutierst und sonst was, dann ist irgendwas schwierig. Und ich meine, ey, wir machen die Podcasts auch, um zu diskutieren über unser aller Hobby.
Ich meine, das ist doch bei Olaf nicht anders. Ich meine, Olaf freut sich ja auch immer. Also der mag es ja auch nicht, wenn die Crowd leise ist. Der sagt dann auch lieber so, komm, bring nochmal 20 Beach Balls mit, mach nochmal eine Ola-Ola-Welle. Da freut sich der Olaf richtig.
Der geht Olaf geht generell live ja auch immer ab, ne? Der ist nur am Schänden, der Typ.
Unfassbar. Olaf rastet richtig aus, Alter. Der schreit auch, der chantet ja auch immer nur FSK 18 Sachen.
Generell. Ja, immer.
Ja. Letztes Mal war
er läuft ja auch ohne dann rum.
Letztes Mal war auch Olaf bei der WXW,
hat einfach 17
Beach Balls dabei.
Ach, auch unten ohne, super.
Also, oder kommt nur unten ohne.
Wenn ihr uns unterwegs sucht, ne? Wir sind die beiden Typen, die sich die ganze Zeit wegdrehen von dem anderen Typen, der unten ohne rumläuft.
Ja. World Tech League, ich hab schon Angst.
Nein, aber ich finde zum Beispiel das Underrated und Overrated Chance finde ich halt ganz furchtbar, so als Beispiel. Ich finde das so, jemanden Overrated zuzurufen.
Aber wurde da schon mal gechantet?
Ja.
Natürlich.
Wann?
Ja, klar. Kann ich mich nicht daran erinnern.
Aber und auch underrated habe ich gerade bei so Independent-Shows schon sehr
oft
zu hören gekriegt. Ich finde das halt ganz furchtbar, weil das eben, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so ein Chant ist, den Wrestler mögen, so in dem Sinne, weißt du? Also, weil das
doch,
ja
die
so
haben da, glaube ich, mega Bock drauf, wenn die overrated gechantet bekommen.
Was, wer?
Ich glaube, du hast mega Bock darauf, wenn jemand zu dir overrated chantet.
Klar, ist eigentlich aber das auch, Ziel, wenn jemand underrated Karriere. Chantet. Aber, also ist ja, keine Ahnung, dann ist einem doch lieber so ein Thank you, bla bla bla, ist einem doch dann lieber als ein underrated Chant, oder?
Nein, ja.
Underrated bedeutet ja eigentlich so, ja, okay, du wirst nicht richtig eingesetzt, so Depp.
Ja, natürlich, aber das ist auch andersherum, ist sowas vielleicht auch manchmal sehr hilfreich. Also ich finde zum Beispiel, wenn auch Boring gerufen wird, das kann in dem Moment halt wirklich assi wirken, aber es kann auch viel bewegen. Das ist halt, ja, sagen wir mal einfach so, Stillstand ist einfach ein Rückschritt irgendwo. Und wenn du halt merkst, oder die ganze Zeit der Meinung bist, ja, nee, alles ist okay, die Crowd reagiert ja auch nicht und sagt dir ja nicht von wegen, total schlecht die Matches von dir zuletzt oder die Fehde juckt mich nicht, dann kannst du ja auch kaum was verbessern. Wenn du aber zum Beispiel so einen Champ kommt, der halt wirklich extrem negativ ist, dann ist das schon irgendwie so ein Ausrufezeichen und das kann halt wiederum zur Folge haben, dass man überlegt und ja, was meine ich damit oder wieso kommen solche Chants und da deshalb sein Produkt versucht zu verbessern oder entsprechende Fehde zu verbessern oder sonstiges. Also ich sehe halt nicht mal alles negativ. Natürlich ist der Chant echt unangenehm, aber ja, warum nicht?
Aber unangenehm in der positiven Seite.
Ja, ich finde generell, ich glaube, Wrestler sehen es schon so wie wir, dass sie halt auch denken, lieber ein lautes Publikum als gar keine Reaktion. Ich glaube, für einen Wrestler gibt es nichts Schlimmeres, wenn er in die Halle rauskommt und wie bei Big Show, es kommt keine Reaktion. Also keiner klatscht.
X-Pac Heat.
X-Pac, Entschuldigung. Ja, aber bei Big Show ist es ja zum Beispiel ein Beispiel, ich weiß halt nicht, wie er sich vorkommen muss, wenn halt sein Team kommt und die Leute stehen noch nicht mal auf. Also es ist halt, ich glaube, Belanglosigkeit ist für jemand, der in
Entertainment Business... Frag mal Tour 5 Live.
Ja, genau, aber das ist halt so, ich glaube, das wäre viel, viel schlimmer, wenn die halt gar keine Chance haben, gar keine Reaktion, als wenn die echt kritisiert werden bis zum geht nicht mehr, weil dann ziehen sie halt Reaktionen. Sagen wir zum Beispiel Rowan Reigns, der kriegt natürlich einen Hals bei manchen Kommentaren, aber der wird sich einen Ast abfreuen, dass die Leute so eine Heat haben auf ihn und auf diesen Push vor allen Dingen, weniger auf ihn, sondern eher auf diesen Push, aber er dadurch im Gespräch ist. Und für dich gibt es ja nichts
Besseres. Aber es ist ja keine gute
Heat. Ja, Moment, ist wie bei der Presse. Es gibt halt gute Presse und schlechte Presse, aber selbst schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Und ganz ehrlich,
Frag mal Jörg Kachelmann.
Ja, aber es ist nichts schlimmer, als wenn du als Wrestler nicht im Gespräch bist, nicht polarisierst oder sonst irgendwas. Ein Sami Zayn zum Beispiel, der ist halt allglatt und der hat echt das Problem, dass er halt ja nicht diesen Megapush hat. Ein Roman Reigns, der wird einfach immer im Fokus bleiben, selbst wenn er jetzt aktuell halt kein Main-Event-Match macht, weil einfach die Leute immer so krass reagieren.
Ja, ich tue mich da halt ein bisschen schwer mit, weil ich glaube auch irgendwann, klar ist auch eine schlechte Heat besser als gar keine Heat, aber ich muss auch da sagen, eine schlechte Heat ist ja eigentlich immer ein Ausdruck von Unmut. Und wenn irgendwann das einfach zu viel wird, dann wandern die Leute ab. Das hat man bei der WCW zum Beispiel gesehen, wo du auch am Anfang teilweise böse Fanreaktionen. Also am Anfang hattest du gute Heat. Also als die NWO gegründet worden ist, wo dann der Müll in den Ring geflogen ist, total geil, Stimmung. Irgendwann ist aber dann ja auch der Punkt gekommen, wo einfach Müll in den Ring geflogen ist, weil die Leute unzufrieden waren. Und die das WCW-Office hat gesagt, hey geil, das ist ja bei uns hier so die Art und Weise, wie das Publikum reagiert, finden wir super. Und hat das nicht richtig interpretiert.
Das ja, aber das passiert bei der WWE doch gerade auch.
Ja, eben. Und deswegen sage ich ja, deswegen ist zu viele schlechte Heat ist irgendwann nicht mehr gut, weil dann irgendwann wird's halt, schlägt's halt in negativen Trend bei den Zuschauern um und irgendwann gehen die Zuschauer halt einfach nicht mehr hin, weil sie Schnauze voll haben und das Gefühl haben, dass sie nicht mehr gehört werden.
Aber das ist ja der Punkt, den ich ja vorhin meinte. Wenn du halt so eine Heat bekommst, hast du halt eine Möglichkeit, entweder du gehst drauf ein oder gehst nicht drauf ein. Okay, es sind zwei Möglichkeiten, scheiße. Und wenn du drauf eingehst, bist du halt klug, weil dann überlegst du, okay, warum ist das so? Du musst analysieren, du musst versuchen, es zu verbessern. Bei der WWE zum Beispiel ist es halt seit längerem so, dass du eher das Gefühl hast, die sagen, ja, wir ziehen unser Ding trotzdem durch und wir reagieren gar nicht erst drauf. Und dadurch hast du dann irgendwann halt wirklich, dass diese Unzufriedenheit und diese Emotionen umschlagen eher in Resignation und in Antipathie gegenüber dem kompletten Produkt.
Genau.
Und ja, aber wie gesagt, deswegen allgemein so ein Chant finde ich nicht schlimm, wenn er halt nicht dauernd kommt, sondern halt du einfach merkst, okay, da kommen Reaktionen, die ist negativ, du reagierst drauf. Es ist eine, für mich ist das eine große Chance. Es ist genauso wie bei, sagen wir zum Beispiel hier im MannTV, simples Beispiel, wenn wir halt schlechtes Feedback kriegen oder merken, okay, die Leute sind zum Beispiel mit XY unzufrieden, dann musst du halt drauf reagieren. Und ich finde halt, nichts ist schlimmer als Ignoranz, aber generell ob positive Chance oder schlechte Chance und auch ob overweighted, underweighted, verschenktes Talent oder sonst irgendwas. Diese Diskussionen sind alle gut, man muss nur halt auch was draus machen.
Aber das ist ja wieder die Sache.
Hast du schon mal overrated Chance bekommen, David?
Ich krieg immer overrated Chance selber, aber sonst, keine Ahnung.
Das ist sofort plötzlich overrated. Aber dann ist ja auch dieses Problem, finde ich.
Boah, ja, ey, Tiefschlag, was soll das denn?
Entschuldigung.
Aber da ist ja auch die Sache,
wenn die mal schenken würde.
Dass da so viele, wow, danke für...
Das hast du jetzt gesagt.
Wow.
Was? Kai kommt ins Schlafzimmer und ruft jetzt Clubbing Time, also.
Kann ich einfach gehen, bitte?
Ich will dieser Podcast nimmt gerade eine unangenehme Richtung.
Overweighted.
Ja, genau.
Ach ja. Also.
Du wolltest, Kai, du wolltest was Seriöses sagen.
Ja, zu genau, Kai wollte was Seriöses. Wenn ich der Vernünftige sein muss, dann läuft was ganz gewaltig falsch in diesem Podcast.
Scheiße.
Nein, auf jeden Fall, die Sache ist ja, dass da so viele Elemente zusammenkommen. Also, ich meine, es gibt ja auch Chants, da musst du halt gucken, chanten die jetzt einfach, weil das Affen sind, die irgendwas chanten wollen, oder chanten die, weil das Sinn macht? Weil nicht direkt, wenn irgendein What-Chant kommt, ist die Promo kacke. Sondern die Promo kann auch super sein und die Crowd besteht einfach nur aus Affen. Das ist ja auch so ein Problem. Dann hast du so eine Reaktion, auf die du reagieren könntest, solltest du aber nicht, weil einfach nur
Vollidioten im Publikum sitzen.
Ja, es ist ein bisschen so dann wie bei Simpsons, weißt du, wo dann diese ganzen Affen da vor den Schreibmaschinen sitzen.
Ja, ich stelle mir das gerade echt so vor.
Und das ist ja dieses Problem. Zum Beispiel, was mich unglaublich genervt hat, ist, du hattest einmal diese Promo von irgendwie Rollins und Corey Graves, die dann zusammen im Ring saßen, wo es dann irgendwie um die Verletzung ging, so um WrestleMania anzuhypen. Und die Crowd chanten dann einfach bei jedem Satz, what? Weil sie dann einfach so, okay, wir haben irgendwie einen IQ, der ist einstellig. So, wir können halt nur what chanten und das ist dann unsere Crowd-Interaction. Das ist ja super cool, ihr Dummköpfe.
Ja, das ist ja so doch ein anderes Thema.
Aber also, apropos, Entschuldigung, ja, ich grätsche, ich sag das jetzt
ja, nur, grätsche
ich grätsche mal, jetzt ja, mal rein, aber generell, Code-Reaktionen haben auch sehr viel mit verschwendetem Talent zu tun und zeigen das meistens sehr gut. Sagen wir zum Beispiel, Boitard ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, bei der WWE, man, die Leute sind ausgerastet, egal welche Autogrammstunde, ne, der Typ war ein Hero schlechthin, kommt zur WCW, hat ja immer noch dieses selbe Talent, genau das, genau die gleichen Voraussetzungen, aber wird scheiße eingesetzt. Und dadurch ist es für mich so, Boitard ist für mich jemand bei WCW, das würde ich sofort sagen, verschwendetes Talent. Weil aus,
es ist ein aus Paradebeispiel auf jeden Fall.
Ja, es wurde halt null genutzt und du hattest auch dann wirklich, obwohl er so gut war, er hat ja nichts Schlechtes gemacht, hat die Crowd nie mit ihm connected bei WCW. Du hast nie die großen Reaktionen gehabt oder sonst was, weil einfach das Talent und das Potenzial nicht genutzt wurde.
Ja, er ist ja teilweise sogar, als er dann so ein bisschen overgekommen ist, ist er ja teilweise sogar auch durch Backstage-Politics und so weiter, ist er dann ja auch teilweise einfach mal aus den Shows genommen worden, damit er halt nicht anderen Leuten das Spotlight stiehlt und solche Sachen. Also gerade bei der WCW gibt es genug Beispiele dafür, wo dann auch jemand wie einen Hogan extrem darauf bedacht war, dass er gut dasteht
und?
Dass er das Spotlight kriegt, ja.
Wir haben noch das perfekte Paradebeispiel, wie es genau umgekehrt ist. Chris Jericho. Bei WCW, er wurde halt nicht richtig gepusht, das Talent wurde nicht richtig eingesetzt. Er hat sich trotzdem irgendwie selber overgebracht. Das Office hat null auf die Crowd gehört, weil eigentlich kam eher die Reaktion. Und dann kommt er zu WWF, also früher WWF, und hat einen Impact, wo du einfach denkst, okay, Gänsehaut für 3 Jahre. Und das ist dann direkt mal Main-Event-Push schlechthin gewesen. Ich meine, okay, danach gab es den Abfall erstmal. Aber das ist einfach dieser Riesenunterschied. Und dadurch hat Chris Jericho nicht nur 1-2 Jahre bei WWF oder WWE dann halt funktioniert, sondern halt mittlerweile richtig, richtig lang.
Ja, und Jericho ist ja inzwischen auch ja echt ein großer Name einfach. Also den kennt man ja in den USA, kennt man Chris Jericho einfach. Und also wir haben ja bei Jericho ist ja auch jemand, der ist ja nie stagniert in seiner Rolle, sondern Jericho hat ja immer einen anderen Weg gefunden, wie er sein Talent präsentieren kann und wie er sich selber präsentieren kann. Dadurch ist er halt eben auch langzeitig irgendwie frisch geblieben und interessant geblieben, ne, weil er sich eben immer gewandelt hat. Das hat ihn ja immer ausgezeichnet. Aber wenn wir gerade schon hier so ein bisschen die Liste durchgehen, lass uns dann doch ruhig mal noch so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen, welche, was auch vor unserer Meinung nach verschwendete Talente waren. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir hatten schon so Namen wie Rick Root und Scott Hall mit dabei. Wir hatten Mr. Perfect mit dabei.
Meine Frage, bei Rick Root, kann mir da bitte einer erklären, warum der nie gepusht wurde? Weil der hatte alles. Der hat ja auch, jetzt realistisch gesehen, der hatte den besten Buddy schlechthin, den es damals gab.
Auf jeden Fall.
Er war im Ring super.
Ja.
Er hat gute Promos gehalten, er hat Heat gezogen. Aber er wurde nie irgendwie gepusht.
Naja, ich glaube, das hat dann auch, glaube ich, also bei WWE auf jeden Fall auch viel mit Backstage-Politics was zu tun gehabt. Ich glaube, dass dann Hogan sehr dominant oben gewesen ist. Mit den hatte er, also mit Warrior, dann hatte er seine Titelfäden gehabt. Aber er hat es halt nie geschafft, sich langfristig oben festzusetzen. Ist ja dann letztlich auch dann zur WCW gewechselt, wo er dann ja immerhin International Champion, wie hieß das, glaube ich, damals gewesen ist. Aber trotzdem halt eben nie ganz, ganz oben dabei gewesen ist. Ich war auch ein riesen Fan von Rick Root. Und übrigens da, das Beste, eins der besten Wrestling-Themes überhaupt ist das alte Root-Theme von aus der WCW. Mit He's Simply Ravishing. Das ist absolut genial. Herrlicher.
Du merkst eigentlich gerade, dass Kai ganz ruhig ist die ganze Zeit. Du denkst dich wahrscheinlich nur, ja komm, lass die beiden alten Opas reden. Oder Kai?
Ach, ihr seid mir so egal.
Kai ist einfach
gerade eingeschlafen. Ihr seid so overrated mit euren alten Leuten. Alles overrated.
Ja, aber ansonsten, also, um mal hier noch so ein bisschen die Liste hier noch weiter fortzuführen. Also, Rick Root ist halt auf jeden Fall auch jemand, wo ich sage, den hätte man besser einsetzen müssen. Aber wie gesagt, da ist ja auch dann die Karriere relativ schnell geendet durch die Rückenverletzung. Jemand anders, der sich auch noch da im Prinzip selber ein Bein gestellt hat, ist so jemand wie Jake the Snake Roberts, der halt eben durch seine Drogen- und Alkoholprobleme eigentlich immer verhindert hat, dass er noch den nächsten Schritt geht, weil vom Charisma und vom Talent her wäre der auf jeden Fall jemand gewesen, der auch ganz oben hätte mitspielen können, sowohl bei WWE als auch hinterher bei WCW. Und dann war er ja irgendwann einfach nur eine relativ traurige Gestalt, sagen wir es mal so. Kai, dann schmeißt du doch mal jemanden aus der jüngeren Vergangenheit hier rein. Also jetzt nicht die letzten 2-3 Jahre, aber so ein bisschen zurück.
Ja gut, wir haben ja schon ganz häufig angesprochen, zum Beispiel John Morrison ist ja auch, oder also ich setze irgendwie so einen John Morrison immer gleich mit Drew McIntyre. Wenn du einfach siehst, die gehen dann von der WWE weg, haben dann trotzdem außerhalb sehr, sehr viel Talent oder hatten auch schon in der WWE viel Talent, reißen da irgendwo Matches ab, sei es jetzt bei Lucha Underground oder bei TNA oder sonst wo, wo du halt denkst, okay, anscheinend wurde da irgendwas in denen nicht gesehen. Also ich meine, wie gesagt, du musst ja nicht mal zwingend WWE-Champion werden, um dein Talent anerkannt zu bekommen, sondern einfach nur, dass du eine gewisse Position hast und halt irgendwie auch bei einem John Morrison oder einem Drew McIntyre, obwohl Drew McIntyre natürlich irgendwie damals als der Chosen One angekündigt wurde, war ja natürlich nix, ist aber aus beiden nicht so wirklich viel geworden. Obwohl halt beide irgendwie IC-Champion waren oder sowas. Oder auch
John Morrison echt vergeudetes Talent oder verschwendetes Talent?
Ja, also, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich finde, dass John Morrison war halt in der Zeit, wo er da bei WWE gewesen ist, ich glaube, man hatte irgendwann diesen Punkt gehabt, wo man ihn weiter hätte pushen können. Aber ich fand eben, dass er vom Micwork her nie jemand gewesen ist, der ganz, 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 ganz oben mitspielt.
Also ich fand als... Okay, du Kai.
Ja, also bei M&M fand ich den immer sehr, sehr gut. Und dann irgendwann wirklich als er dann alleine unterwegs war, so als IC-Champ, war es okay. Aber ich meine, man kann sich schon noch an diese ganz, ganz schreckliche Fehde erinnern mit Jack Swagger, das war halt auch irgendwie nichts, wo du dann auch gemerkt hast, okay, vielleicht ist er selber auch irgendwie nicht so weit, aber er war, also er hat ja trotzdem keine schlechten Matches gemacht, ne?
Er ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, technisch oder athletisch super Typ, aber ihm fehlte einfach die Ausstrahlung und er hat auch nicht mit der Crowd connected. Er war halt einer, auch wenn er den IC-Belt hielt und reinkam, war es sehr, sehr leise. Also der war für mich eigentlich genauso eingesetzt, wie es halt funktioniert hat.
Also es gab schon Phasen, ja, eigentlich
stimmt das sogar.
Nee, aber es gab Phasen, wo man das Gefühl hatte, so der kann jetzt weitergehen. Aber dann gab es halt nicht diesen, also man braucht ja als Wrestler dann manchmal auch diesen entscheidenden Schubser irgendwie, dass du halt über diesen Punkt hinauskommst, dass du, da muss ein Sieg manchmal her, manchmal eine Promo oder sonst irgendwas, damit die Crowd endgültig auf dich anspringt. Und dieser Punkt kam halt irgendwie nie, ne? Und der John Morrison ist für mich so ein Kandidat, finde ich, begrenzt verschwendet, aber eigentlich fand ich ihn in der Rolle, die er gehabt hat, eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass er heute, wenn er jetzt heute zu WWE gehen würde, zurückgehen würde, wenn er es wollte, dann wäre er, glaube ich, jemand, der da durchaus zu höheren Berufen wäre, weil manche Wrestler, die müssen halt auch eben reifen irgendwie. Der war ja relativ jung, als er damals darüber gekommen ist. Ich glaube, dem hat die Zeit jetzt auch bei den Indies und mit seiner Schauspielerei, bei Lucha Underground und so, ich glaube, das hat ihm geholfen, dass er sich wohler vor der Kamera fühlt. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er dann, gerade bei den etwas dünnen Rostern, die wir heute haben, dass er da eine wichtige Rolle spielt.
Es gibt aber übrigens auch Wrestler, meiner Meinung nach, die halt nicht vom Office, wo das Talent nicht vom Office verschwendet wurde, sondern eher von der Crowd. Also zum Beispiel Bam Bam Bigelow ist für mich so ein Paradebeispiel. Einer der besten Big Mans, ich sehe ihn als Big Man an.
Ja, ist
er
auch.
Er hat bärenstarke Matches gehabt. Er war selbst im Main Event von WrestleMania, muss man einfach ehrlich sagen. Ist halt so. Und da hat er echt was abgerissen. Aber er hat halt nie diese Reputation bekommen vom Publikum, die er verdient hätte. Also im Grunde genommen, dieser Push kam eigentlich nie. Ich glaube, das Office hätte schon Bock gehabt, aber ein Office pusht halt wirklich nur, wenn halt die Crowd reagiert. Und bei ihm fehlte einfach nur dieser Punkt, diese Reaktion von der Crowd, um halt ihn noch mehr zu pushen. Und dadurch wurde es halt auch verschwindendes Talent, aber nicht wegen dem Booking oder so, sondern eher, weil die Crowd mit ihm nicht so richtig was anfangen konnte.
Ja, bei mir Bigelow war immer so ein Kandidat, um kleinere Wrestler und technisch gute Wrestler overzubringen. Also, um gute Matches abzuliefern, aber der ist selber nie. Also, der war ja ein paar Mal so in der Reichweite zum WWE-Title, aber man hat dann irgendwie lieber ihn benutzt, um andere Leute noch ein bisschen stärker aussehen zu lassen. Also, ich erinnere da jetzt mal so, also eins meiner Lieblingsmatches von Bam Bam Bigelow ist zum Beispiel King of the Ring 93 gegen Bret Hart. Bärenstarkes Match, er sieht super dominant aus, am Ende gewinnt dann Bret Hart mit der Victory Roll und dann wirkt Bret Hart halt eben nochmal im Sieg halt nochmal eine Runde stärker, weil er halt eben so ein Beast wie das Beast from the East besiegt hat. Ja, also, aber ich sehe das auch so. Also beim Bigelow, der hätte halt eben eigentlich mehr verdient gehabt, also auch Respekt vom Publikum mehr verdient gehabt, als es dann tatsächlich so gewesen ist. Aber das hat irgendwie nie dazu gereicht. Also,
William Regal aber auch. Das ist auch so.
Ja,
wobei ich zugeben muss, ich konnte mit ihm anfangs auch nichts anfangen. Aber da war ich deutlich jünger. Sehr, sehr jung. Aber ich muss zugeben, je älter ich wurde, desto mehr wusste ich das zu schätzen. Desto mehr sah ich von wegen, oh okay, der ist im Ring echt eine Granate, der ist am Mikrofon göttlich. Aber das war dann erst wirklich zur Attitude-Zeit. Vorher bei WCW fand ich den Sturz langweilig.
Ja, das stimmt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es halt auch der Fall. Es gab so ein, zwei WCW-Matches, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Aber auch William Regal gehört ja auch zu der Fraktion, die ja auch, ich glaube, auch Tablettenprobleme und sonst was gehabt hat. Also der hat ja auch so seine Vergangenheit da gehabt. Ich mochte aber hinterher die Zeit, wo er dann irgendwie dann wirklich bei WWE gewesen ist und dann der böse General Manager und King of the Ring war er ja auch und so. Und die auch diesen Facettenreichtum, den er immer gehabt hat, weißt du, also auf der einen Seite ist er dann halt die harte Sau aus Blackpool, England, im nächsten Moment lässt er sich eine Torte ins Gesicht knallen oder sonst irgendwas, also er hatte eine unheimliche Fallhöhe gehabt mit seinem Charakter, mochte ich auch immer aber ich weiß halt auch nicht, ob der zum Beispiel als Champion eine Liga hätte anführen können oder ob der halt einfach zu eigen war in der Art und Weise, wie er sich eben präsentierte und der Art und Weise, wie er auch gekämpft hat.
Ich glaube, das war ein geborener Upper-Mid-Kader oder Mid-Kader, weil es gibt halt einfach Wrestler, die sind sehr, sehr gut, die haben halt auch Talent wie sonst was, aber so wie Kai vorhin sagte, die müssen nicht im Main Event sein und die müssen auch nicht im Haupttitel kämpfen. Und zum Beispiel ein Shelton Benjamin ist für mich so ein Typ, wo man jetzt sagen würde, okay, overweighted, weil der ist halt athletisch früher gewesen wie Sau, hat auch Crowd-Reaktionen gezogen, göttlich, alles super, aber ich wollte ihn auch nie im Main Event sehen. Also da ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich halt sagen würde, nee, das war nicht verschwendetes Talent. Er wurde genauso eingesetzt, wo er hingehörte. Und das passt da auch.
Also ich finde eigentlich viel das schlimmer ist, sind ja eher diese verschwendeten Talente jetzt gerade irgendwie auch so ein Sheldon Benjamin oder sowas, was wir erwähnt haben, oder auch vielleicht ein John Morrison. Das waren ja die Leute, die waren ja trotzdem irgendwann mal wenigstens Midcard-Champion. Die hatten ja trotzdem diesen kurzen Moment der Anerkennung. Aber viel schlimmer ist ja auch, wenn wir dann irgendwann nachher nochmal auf die jetzige Zeit kommen. Also klar, das sind halt Karrieren, die sind noch nicht beendet natürlich. Aber dass du Leute hast, die sind gut, aber die haben halt noch nicht mal einen einzigen Titel gehalten. Und das ist so die Sache, wo du sagst, okay, das finde ich ist halt noch viel mehr verschwendet. So wenigstens hatten gewisse Leute schon mal ihren kurzen Moment. So, aber dann hast du halt heutzutage Leute, wo du sagst...
Ja komm, denk doch an den Rumble und mach jetzt mit beiden Händen...
Ja, das also wie gesagt, ich
ja, ohne Scheiß, an wen denkt man momentan, wenn man sagt, verschwendetes Talent? Das ist doch.
Ach so, 10-10-10. Ah, okay.
Ja, jetzt Ben 10.
Genau. Ich wollte aber gerade, ich bin der Meinung, dass Titel nicht unbedingt alles sind im
Wrestling. Nein, aber deswegen habe ich ja gesagt, diesen Moment der Anerkennung einfach.
Ja.
Das ist halt dieses, es ist ja trotzdem, also guck dir mal jeden an, wirklich, wenn der seinen ersten Titel gewinnt und guck dir mal in sein Gesicht.
Also, ja, das ist ja auch total gut. Aber ich sag nur zum Beispiel, jemand wie ein Roddy Piper hat bei WWE genau einen Titel gewonnen.
Ja, aber er gehörte genau dahin. Also das war ja genau das, was bei ihm richtig war. Und diese
Roddy Piper hat WrestleMania geheadlined.
Ja, aber er war kein, wie soll man sagen, keiner, wo du denkst, okay, der hätte jetzt gegen, oder besser als Hogan und Co. die Company getragen. Er war für mich der perfekte Upper Midcarder, der immer kurz am Main Event mitkratzt, aber der halt nie den Haupttitel gewinnen müsste. Also das... Anders als Mr. Perfect zum Beispiel, den hätte ich im Main Event gesehen, gerne. Und ja, im Wrestling brauchst du halt auch Leute, die da und da sind. Ich finde es halt, was Kai sagte, das stimmt halt schon. Ich finde es wirklich schlimm, wenn halt irgendwelche Wrestler, die halt wirklich Talent haben, die auch funktionieren, die sich am besten halt noch den Arsch aufreißen wie sonst was, noch nicht mal einen Titel haben oder noch schlimmer, einfach immer jobben müssen. Natürlich, man braucht Jobber, aber wo du einfach denkst so, der ist so viel mehr eigentlich.
Aber gerade auch bei dem Roddy Piper, der hat ja trotzdem irgendwie seine Anerkennung bekommen. Dann halt nicht in Form von Titeln, aber hat ja irgendwie seinen Piper's Pit und sowas. Er hat ja trotzdem die gewisse Aufmerksamkeit, weißt du, dass du irgendwie sagst, okay, wir erkennen quasi dieses Talent an und die Crowd auch und wir geben der Crowd diesen Wrestler in der Form, dass sie sagen können, ja, wir mögen den, wir wollen ihn gerne sehen. Aber dann hast du ja nochmal Leute, die sind dann irgendwie immer nur da, um irgendwie da zu sein und machen auch, also das ist so, ja, okay, er ist halt wieder da und das war's dann eigentlich.
Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich sehe halt, also wenn du den alten Piper siehst, also ich rede jetzt nicht von dem WCW-Piper, der natürlich schon ewig weit über seinen Zenit weg ist, sondern muss ja dann eher so wirklich in die tiefsten 80er gehen irgendwie. Und da ist Piper halt jemand gewesen, der wirklich einer der am meisten, wie sagt man das, wie steigert man over, der wirklich absolut over gewesen ist bei der Crowd als Heel eben.
Tolle Steigerung.
Ja, ich wusste es
gar nicht. Er war sehr over mit der Crowd.
Der am obersten war. So, das klingt aber auch merkwürdig.
Der oberste.
Overs Piper.
Genau, Overs Piper, wollte ich auch gerade sagen.
Ich salutiere gerade. Nein. Aber der hat halt schon seine Rolle da gehabt. Deswegen, ich glaube auch, dass man in der damaligen Zeit weil du auch weniger Gürtel hattest, hatten die halt eben auch mehr Wert. Und zugleich, da hat es dann auch gereicht, wenn du um den angetreten bist und wenn du große Programme innerhalb der Territories gefahren bist, dann ging das halt eben dann schon. Mir fallen noch so Namen ein wie Mr. Kennedy, alias Mr. Anderson.
Nein,
Ich dachte nur, ich werf's dir nur mal rein.
Also,
ich fand ihn damals ziemlich gut.
Moment, ich hab Mr. Kennedy geliebt. Ich hab einfach nur mir gewünscht, der soll den Titel kriegen, der ist so cool am Mick, der ist im Ring irgendwie cool, ich mochte seine Art, das war ein richtiger Brawler, aber er hat doch alle Pushs bekommen, die man kriegen konnte, mal ganz ehrlich, also er hat
inklusive den aus der Tür
selber verschuldet und er hat Money in the Bank gewonnen, er hat das gewonnen, er war immer in Promos dabei und in Fäden involviert, die immer weiter nach oben gingen. Er sollte ursprünglich ja auch in der Riesenfehde, in der Riesenstoryline von Vince McMahon drin sein, mit dem unehelichen Sohn da.
Das klappt immer. Wir haben gesehen, das ist immer ein mega Push.
Nein, immer super. Nein, er war wirklich bei der WWE, er wurde gepusht bis zum geht nicht mehr. Und das war auch alles richtig und auch verdient, weil ich finde halt, Mr. Kennedy war einfach einer, den hast du angesehen, hast einfach gedacht, das ist Main Event Potenzial. Das ist einfach richtig, Main Eventer, der kann es reißen. Aber verschwendetes Talent in dem Bereich einfach eher selbst verschuldet.
Ja, und dann natürlich auch noch Verletzungspech dazu. Das kommt auch noch mit dabei. Gibt auch zum Beispiel jemanden wie ein Vader, der hat auch nie sein volles Potenzial bei WWE ausspielen können, einfach weil er halt eben nicht 100% fit gewesen ist. Das sagt er ja selber, das war traurig. Aber ich finde auch ein Bad News Barrett zum Beispiel fällt auch darunter, der ständig verletzt war. Also immer, du hast immer das Gefühl gehabt, mal abgesehen vom Anfangspush, also abgesehen davon, dass die Kämpfer halt nie so richtig gut waren, ich finde, der ist halt zu schnell ins kalte Wasser geworfen worden, hat aber immerhin so ein gewisses Charisma mitgebracht und dann immer, wenn man das Gefühl hat, so, der geht jetzt die nächste Stufe, dann war er wieder verletzt oder
ja, aber dann,
hat halt irgendwelche
anderen. Aber ist das dann verschwendetes Talent? Das ist dann für mich eher, es hat nicht sollen sein, wenn man beim Fußball auch, bei Marco Reus denke ich auch irgendwann von wegen so, dann lass es vielleicht irgendwann mal, weil du musst auch so aus Company-Sicht sehen, du kannst jemanden ja auch nicht so pushen, selbst wenn du es möchtest, wenn du einfach weißt, die Verletzungsgefahr ist so hoch bei denjenigen, dass er wieder ausfällt, das macht keinen Sinn.
Ja, es ist halt auch wirklich als einfach nicht klug, ne, aus der Sicht, obwohl man ja sagen muss, ein Bad News Barrett, der hatte, wie oft war der IC-Champion? 5-mal oder sowas?
Also extrem oft und es hat nie was gezählt.
Ja, das war so ein bisschen dieses Problem, also für mich war das auch so dieser geborene Mid-Kader einfach. Also, ganz ehrlich, wir hatten auch diesen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Nexus übernimmt jetzt komplett Raw. Wäre auch geil gewesen, definitiv. Aber es gab schon eine Zeit, da wurde er eigentlich okay eingesetzt. Und jetzt gerade am Ende, das war dann so, ja, dann ist er halt weg. Ja. Ist jetzt übrigens General Manager bei WCPW, ne?
Ach,
ja, neu.
Warum denn auch nicht? Dann lass uns doch mal zum aktuellen Roster kommen. Wer ist denn da eurer Meinung nach verschwendetes Talent?
Lass Kai reden.
Kai, komm.
Ja, gut, dann greife ich mal das von David ein. Bin mal gespannt, wie er dazu steht. Ty Dillinger. Also, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich sehe ihn nie als WWE-Champion. Also, nicht, definitiv nicht. Aber schon als Midcard-Champion oder sowas. Oder auch dieses, ich fand auch ganz ehrlich, dieses Tech-Team mit Ty Dillinger und Sami Zayn eigentlich ganz cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und, was ich da verschwendet sehe, ich finde, die WWE profitiert nicht von diesem Tenshan, der meiner Meinung nach auch sehr großes Potenzial hat, egal jetzt, ob man den mag oder nicht. Ist halt ein relativ simpler Chant, war der Yes-Chant aber auch.
Das war der Watch-Chant auch.
Ja, der ist auch scheiße, außer bei Stone Cold. Nee,
aber faktisch ist, je simpler, desto besser funktioniert die Liga.
Das ja, ist wahr.
Ein Wort ist immer super.
Aber ich finde schon, dass man irgendwie aus dem was machen könnte, aber jetzt auch gerade wir beide, Olaf, haben wir schon tausendmal drüber unterhalten. Du hast halt schon bei dem Debüt von Ty Dillinger gesehen, alles klar, das wird nichts. Wo er irgendwie mit seinem komischen T-Shirt und sowas rauskam, das war schon, also das konntest du schon da irgendwie direkt vergessen, hast du gemerkt, alles klar, wie der jetzt dargestellt wird, das ist nicht so, wie sich das vielleicht viele erhoffen.
Ja, also ich sehe Ty Dillinger auch in der Rolle mit und an der Kader. Ich glaube nicht, dass, ich halte den nicht für jemanden, der in den Main-Event einsteigen
wird,
aber ich glaube, dass das muss er auch gar nicht. Aber wir haben es gerade eben schon gesagt, es muss nicht jeder Wrestler, muss nicht ganz oben
mitspielen. Aber Undercarder?
Ich finde den halt, abgesehen vom Tenshin, finde ich den relativ
blass. Das ist halt die Sache. Also, weil ganz viele sagen ja auch, wir sagen jetzt auch hier Ty Dillinger underrated, aber viele sagen auch ganz ehrlich, Ty Dillinger ein bisschen overrated, weil er halt nur diesen dummen Tenshin hat, sagen viele.
Ich finde zum Beispiel jemanden wie ein Tyler Breeze als deutlich charismatischer und talentierter als
Wir sind bei Ty Dillinger noch erstmal.
Ich habe nur einen Vergleich gezogen zu Ty Dillinger.
Also, ich wollte noch nicht springen, weil ich wollte noch unbedingt zu Ty Dillinger sagen, weil ich finde halt...
Ja, sag ruhig.
Er ist halt nicht overweighted. Man sollte ihn auch nicht auf diesen Ten-Chant reduzieren vom Publikum, sondern ich finde halt, was er bei NXT gezeigt hat, ich habe ihn super gerne im Ring gesehen, ganz ehrlich. Und ich mochte seine Matches. Ich fand halt super cool, wie er das Ten in den Matches eingebaut hat. Ich finde halt auch, dass er Ausstrahlung hat. Und für mich ist das halt... Als ich den halt sah und dann bei NXT einfach angesehen habe, da habe ich einfach echt vom Gefühl her gedacht, ja, das ist wirklich ein perfekter Mid-Kader. Und zwar ein IC-Belt-Träger. Also das ist für mich eigentlich einer, der hat das Potenzial, die Mid-Card richtig, richtig gut zu repräsentieren. Der ist auch für mich kein Undercarder, sondern eigentlich ein Mid-Kader. Und ich finde es halt einfach schlimmer, was die halt gemacht haben, das Debüt und dann halt einfach erstmal, wo ist er überhaupt? Und... Nee, aber das ist für mich verschwendetes Potenzial und verschwendetes Talent, weil du einfach jemanden reingeholt hast, der noch weiter hätte wachsen können bei NXT. Du hast ihn aber reingebracht im Main Roster und setzt ihn einfach gar nicht ein.
Aber, also jetzt sind wir
mal ehrlich. Ich finde, er wird ja langsam eingesetzt. Also er wird ja langsam so ein bisschen da in das US-Title-Geschehen mit Corbin und Styles und so. Er mischt da ja irgendwie rum. Und ich glaube auch, dass er da noch irgendwann seinen Erfolg kriegen wird. Warum denn auch nicht? Ich habe ja nichts gegen. Aber ich bin halt nicht auf dem Ty Dillinger 10-Hype-Train irgendwie. Also das, irgendwie fehlt mir bei dem was. Ich weiß, dass der bei vielen ankommt. Ich finde es auch gut, dass der connectet ja auch. Und der ist, find ich von der Ausstrahlung her, so ähnlich wie ein Sami Zayn, der kann gut leiden, du hast jemanden, du hast sofort Sympathie mit dem und das funktioniert ja auch. Aber deswegen, ich muss auch nicht jeden mögen, so, damit er irgendwie, damit alle zufrieden
sind. Das Lustige wird jetzt sein bei Tyler Breeze, seid ihr hundertprozentig anderer Meinung als ich. Das ist voll gut.
Ich finde Tyler Breeze super. Also ich fand dessen NXT-Gimmick fand ich absolut genial. So ein zeitgemäßes Rick the Model Martell-Gimmick mit dem Selfie-Stick und so weiter. Ich finde, das ist kein herausragender Wrestler, aber ein guter Wrestler. Aber jemand, der dieses arrogante Gimmick absolut zeitgemäß und gut rübergebracht hat. Und mir hat der immer Spaß gemacht, wann immer ich ihn gesehen habe. Und jetzt in den Fashion Files mit der Fashion Police, mit Fandango, auch da sieht man ja, dass der bringt eine gewisse Ausstrahlung mit, der hat ein gewisses Charisma. Aber ich sehe den auch nicht als Champion, also als Main-Event-Champion.
Ja, aber Tag-Team-Champion auf jeden Fall.
Tag-Team-Champion waren sie doch auch schon mal, oder?
Waren nee.
Ich schon mal Tag-Team-Champion?
Nee. Nein.
Okay. Da habe ich mich vertan. Aber ja klar, Tag-Team-Champion auf jeden Fall und ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwann IC-Title, US-Title irgendwie mal eingreifen wird, wenn entsprechend die Geschichte dazu passt. Übrigens ist Ty Dillinger auch schon 36, was halt auch vielleicht so ein bisschen ein Problem
für ihn. Ja, Ty Dillinger ist auch der legendäre Stan, der gekickt wurde von Shawn Michaels.
Habe ich doch das Video rumgeschickt.
Ja, super. Eben, deswegen meine ich ja, das ist ja auch dieses, also einfach nur mal um zu zeigen, ich glaube das war 2009 oder, also schlag mich tot, keine Ahnung, 2008
nee,
oder
sowas. Früher.
Und wie lange einfach schon Ty Dillinger da ist, muss er auch mal sehen.
Ja.
Das ist ja.
Ja, war der nicht auch schon mal gefeuert und ist dann wieder eingestellt worden und
solche Sachen? Ja, wer nicht?
Also, ja, wahrscheinlich. Aber Kai, wie findest du den Tyler Breeze? Findest du auch da
ich muss sagen,
verschwendetes Talent?
Also ich muss sagen, gerade, also verschwendetes Talent eher nicht. Und ich muss auch sagen, dass beide, dass Tyler Breeze auch eine bessere Rolle bei NXT hatte als ein Ty Dillinger, weil beide waren auch eher dazu da, um dann gegen die Neueren zu verlieren. Sei es jetzt irgendwie ein Tyler Breeze, der dann gegen Jushin Thunder Liger verloren hat, oder ein Ty Dillinger, der dann irgendwie seine Fehde mit Eric Young hatte. Also die waren immer eher so dazu da, um dann Leute zu etablieren oder einfach nur mal ein geiles Matchup zu liefern. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Tyler Breeze besser wrestelt als ein Ty Dillinger. Hat zwar nicht dieses Charisma vom Ten Chant, aber jetzt gerade auch, also es ist nicht, dass ich sage, oh, Tyler Breeze ist der geilste der Welt, aber jetzt einfach nochmal enorm mit diesen Fashion Files, wie sympathisch mir Fandango und Breeze geworden sind und wie gern ich die sehe. Das ist ja wirklich für viele Leute einfach dieses Highlight von SmackDown teilweise geworden. Und deswegen ist da auch für mich einfach nur nochmal jetzt diese Fan-Anerkennung, die sie jetzt momentan bekommen. Die ziehen ja auch ihre Reactions jetzt. Und deswegen würde ich die auch gerne beiden mal als Champion sehen. Einfach nur dieses. Also ich finde, die sind einfach verdammt unterhaltsam und können beide
gut wresteln. Ich glaube, die werden. Ja, und allein auch, damit du diesen Moment hast, weil die Zuschauer wollen die ja und die haben es halt mit diesen Fashion Files haben es ja geschafft, dass die wirklich dann voll mit der Crowd
ist halt Comedy Gold. Wollen, ja. Also wirklich. Das ist
ein super Beispiel dafür für overrated und underrated, dass man da halt nicht sachlich diskutieren kann, sondern es ist rein emotional. Weil zum Beispiel Olaf findet halt Tyler Breeze super und auch von Ausstrahlung her und ich finde halt Tyler Breeze ist einfach, oh, den fand ich bei NXT halt schon so, ja, im Ring so okay. Aber von der Ausstrahlung her fand ich halt alles immer bemüht, aber das hat einfach nie funktioniert. Er hatte nie den It-Faktor für mich. Und ich finde auch jetzt bei Fashion Files finde ich zum Beispiel Fandango stärker. Und das ist halt lustig, das zeigt einfach, wie subjektiv unterschiedlich die Eindrücke da einfach sein können.
Ich stehe halt einfach nur auf selbstgesungene Entrance-Themes. Weißt du? Ich mochte auch den Mounty allein für seine Mounty-Musik. Vielleicht liegt es da.
Ich habe eine ganz wichtige Frage. Singt Shawn Michaels sein Theme selber?
Ja.
Okay, weil ich dachte, ich war mir
nämlich früher, nie 100% sicher. Früher hat es aber seine Managerin gemacht.
Und
das war aber schrecklicher.
Ja, das war richtig schrecklich. Von Sherry oder so, glaube ich sogar.
Ne? Aber dafür war immer genau, lustig, wenn das Ding angefangen hatte, hattest du erstmal sie Stöhnen gehört.
Wie gut Tyler Breeze singt. Also, ja. Tyler Breeze, geiler Typ.
Ja, komm mal bitte, ich bin jetzt wirklich gespannt auf die Diskussion. Ich denke, es wird eine Diskussion geben beim dritten.
In der Liste. Beim dritten. Also, wir können da auch gerne noch welche dazufügen. Ich habe hier so eine kleine
Liste aufgestellt. Ich habe ja nochmal am Ende nochmal ein paar.
Genau, also der nächste Kandidat ist Cesaro.
Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Haut mal raus, ich halte mich
okay, zurück. Okay, komm, lass mich einfach mal anfangen. Ich muss sagen, Cesaro, meiner Meinung nach, wrestlerisch immer einer der Besten gewesen. Also, all hands down. Einfach Fakt, mir egal, was ihr sagt. Jetzt gerade auch ein Olaf, der glaube ich dann auch ein Cesaro schon häufiger mal... Hast du den live gesehen? Ja, bestimmt beim Karate oder sowas, ne?
Zusammen ja, klar, mit, den habe ich noch in seinen...
Mit Hero zusammen.
Noch als er Claudio Castagnoli war und lange Haare hatte und im Koffer reingekommen ist.
Wow. Kannst du dir nicht vorstellen, lange Haare, ey, ohne Scheiß, geht gar nicht.
Nee, aber wirklich so ein Cesaro, wrestlerisch super, charismatisch, immer eher eine Pflaume gewesen, ne? Auch gerade diese legendäre Four Ropes Promo. Naja, so sitzt irgendwie zur Pipebomb an, aber schießt dann selber ins Knie. War ein bisschen blöd. Aber jetzt, wo du einfach siehst, ich finde, die haben gerade diese perfekte Rolle für Cesaro gefunden mit dem Sheamus Tag Team. Würde ich nicht missen wollen. Das unterhält mich enorm. Ich habe Sheamus-Matches immer gehasst. Ich fand die des Todes langweilig. Jetzt auch, wie viel nochmal ein Sheamus draufgepackt hat. Die beiden zusammen, die Chemie, die zusammen haben. Also bei mir war auch immer, ja, Cesaro irgendwie verschwendet. Und der war ja auch irgendwie Champion, auch immer Paul Heyman geil. Das hat ja alles nicht geklappt. Aber jetzt, meiner Meinung nach, haben die perfekte Rolle für den gefunden. Und ich bin gerade wirklich grundzufrieden damit.
Ja, also unterschreibe ich alles. Es geht ja immer darum, ob er irgendwann diesen Mega-Push bekommt nach ganz oben. Und da tue ich mich echt
sehr dafür redet, mit, also sind deine Promos aber auch zu schlecht.
Eben, genau deswegen. Also ich liebe Cesaro im Ring und ich finde ihn als einen absolut fantastischen Wrestler und da geht gar nichts dran vorbei. Aber ob er jemals diesen Schritt nach ganz, ganz oben geht, tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Also ich kann es mir zwar vorstellen, dass er irgendwann, dass das WWE irgendwann ihm quasi das als Belohnung gibt, also diesen Push gibt und dann auch, dass er mal für kurze Zeit vielleicht den ganz großen Gold halten darf, vielleicht dann über SmackDown oder so. Aber ich tue mich schwer damit, dass er, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der die Company tragen kann. Und darum geht's ja letztlich immer in der Rolle als Champion. Er ist wichtig für die Darstellung natürlich hier in Europa und solche Sachen. Ich bin wieder Corporate Olaf, ihr merkt das.
Ich finde es gut, dass man das auch nochmal sagt. Also, weil das ist ja eine Sache, die sehen eben viele Leute nicht. Die lassen ihn einfach außen vor. Und dass man wirklich nochmal diesen Bezug nimmt zu den Sachen, wie sieht das jetzt eine Firma? Ich finde das eigentlich gut, dass wir darauf auch immer noch ein bisschen eingehen.
Ja. Deswegen mache ich das auch hier mal hin und wieder. Nein, aber ich sehe Cesaro da auch nicht ganz, ganz oben. Und ich finde auch, die Rolle, die er aktuell hat, ist die beste, die er bei WWE jemals gehabt hat. Die Frage ist halt nur, was kommt danach? Und da muss man einfach mal abwarten. Und jetzt sagt David, nein, ihr habt alle keine Ahnung, der ist total scheiße.
Ihr habt ja generell keine Ahnung.
Ach so. Dein Wort,
in Gottes Ohr. Ihr seid generell scheiße.
Scheiße. Ja, ich bin anderer Meinung als ihr. Also wirklich, ganz klar sogar. So, ich sehe in Cesaro wirklich das Potenzial zum Top-Main-Eventer sogar. Aber nicht aktuell. Und ich erkläre das jetzt auch genauer. Also im Ring, ich glaube, da können wir uns einigen, der Typ kann Matches abreißen, die haben auch Main-Event-Feeling. Also gegen John Cena, die Matches bei War, das Ding hättest du auch beim SummerSlam bringen können. Also das war einfach wirklich dieses Feeling für ihn, okay, das ist ein großes Match.
Ja. Aber ich glaube, die In-Ring-Qualitäten von Cesaro stehen auch außer
genau, Frage. Jetzt komme ich zu den anderen Sachen. So. Bei ihm kommt so viel zusammen, was einfach total schlecht läuft, wofür er aber nichts kann. Und das sollte man nicht drüber hinwegsehen. Er hat den beschissensten Theme-Song, den es, glaube ich, jemals bei der WWE gab. Der Theme-Song ist wichtig. Würde er mit einem anderen Theme-Song rauskommen, wäre es anders. Würde er ein anderes Gimmick haben, und das ist halt das, was ich jetzt hinzufügen möchte, dann würde es auch anders laufen. Ich glaube, Cesaro hat wirklich Potenzial, er hat aber einfach kein richtiges Gimmick. Und er hat auch kein richtiges Gimmick bekommen, was funktionieren kann. Woran mich Cesaro zum Beispiel erinnert, ist einfach Daniel Bryan. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, Daniel Bryan, alle haben in Erinnerung WrestleMania, beide Belts hoch. Er ist ja eh der geilste und alle yes, yes, yes. Super. Aber spult mal ein bisschen zurück, wie war es denn, als er zur WWE kam? Er hat absolut keine Reaktion gezogen. Sowohl bei Nexus, dann, wo er ja nur ganz kurz da war, wirklich kurz, als auch dann im ersten Solo-One, wo einfach, ja, der Theme-Song war kacke. Das Gimmick war, wie bei Cesaro, er hat kein richtiges Gimmick. Und ich finde halt, Daniel Bryan war auch nie herausragend am Mic. Was er halt konnte, war einfach normal, sympathisch reden. Das kann Cesaro aber auch. Weil Cesaro ist nur das Problem. Moment, Cesaro ist nur das Problem. Er hat diese Textlines, wo du immer merkst, scheiße, du trägst gerade diese auswendig genannten Sätze vor und versuchst dich die ganze Zeit dran zu erinnern, anstatt halt einfach normal zu reden. Und bei Daniel Bryan damals, ich weiß es halt noch, als er rüberkam zur WWE, alle Indies von wegen, ah, der beste Wrestler der Welt, jetzt geht's voll ab. Aber in den Foren, und man kennt die Foren, da waren die Diskussionen nach und nach immer mehr so, nee, das wird nix, das wird nix. Das ist wie bei Cesaro, das ist einfach so eine Analogie wie sonst was. Und ich finde halt, wenn Cesaro einfach ein richtiges Gimmick kriegen würde, mit einer guten Musik und auch vielleicht mal einem besseren Outfit, weil ich finde halt diese Tapes furchtbar und Co., Ich glaube schon, dass der Typ auf jeden Fall Main-Event-Potenzial hat. Nur dazu muss eigentlich viel zusammenkommen. Ich sag einfach mal so, denkt einfach zurück an The Rock, als der debütiert hat. Hat keiner einen Cent drauf gegeben von wegen, ah, Main-Event, der? Was? Hör doch mal auf. Moment, der hat natürlich Charisma wie sonst was, das war anders. Aber bei Daniel Bryan, das ist halt Analogie schlechthin, weil einfach Daniel Bryan war nie im Mix super geil. Er war halt im Ring immer grandios, auch vorher bei Ring of Honor und so, braucht man nicht drüber reden. Aber er braucht halt auch diesen einen Moment, den halt ein Wrestler einfach benötigt, um halt wirklich zu wachsen. Was Cesaro zum Beispiel geschafft hatte, egal ob er jetzt am Mix super war oder nicht, er hatte es zum Beispiel geschafft, obwohl beschissener Theme-Song, obwohl nicht viel Promozeit, beziehungsweise gar keine Promozeit, obwohl nur Undercard-Matches großteils, dass trotzdem sowas wie eine Cesaro-Section von alleine kam. Das musst du erstmal schaffen. Und das zeigt für mich halt enormes Potenzial. Aber dazu muss einfach sehr, sehr viel zusammenkommen, richtig sein und richtig eingesetzt werden. Ja, ich glaube schon, dass er dann für mich auf jeden Fall, er wäre für mich jemand, wenn er diese Chance kriegt und auch entsprechend geschult wird, nochmal Promo und entsprechend Ecken und Kanten kriegt, was halt einfach wichtig ist, ein Theme-Song und Co., dass er dann auf jeden Fall das im Main-Event auch beweisen würde und auch bestehen würde. Also er ist für mich so ein Kandidat, wenn er diese eine Chance hat, diesen einen Moment, den halt viele Wrestler haben, manche nutzen ihn, manche nicht, zum Beispiel Jack Swagger hat ihn nie genutzt, dass er das erfüllen wird und dann auch einen Durchbruch schaffen wird. Und dass er auch mit der Crowd funktionieren wird. Er hat genug Potenzial und auch genug Charisma, nicht so diesen It-Faktor, aber er hat genug, dass die Crowd mit ihm auch wirklich irgendwie so sympathisch connecten würde und die Matches sind gut. Ich sehe es halt anders als ihr. Ich sehe auf jeden Fall, dass Potenzial Moment. Da ist.
Ich habe ja aber auch gesagt, dass man ihm eventuell da mal den Push geben könnte. Also so ist es ja nun nicht. Ich könnte mir das vorstellen. Ich sehe ihn halt nicht dauerhaft als Main-Eventer. Also ich sehe ihn jetzt nicht als neuen Posterboy von WWE in irgendeiner Form, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann zu ihm sagt, so hör mal, wir merken, die Crowd reagiert so stark auf dich, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also wir werfen dich jetzt mal ins kalte Wasser in Anführungsstrichen und wir probieren einfach mal, dich so aufzubauen, dass du von mir aus auch beim kleineren Event dann irgendwie den Titel gewinnst, damit du diesen Moment hast und dann probieren wir das mal aus. Ich glaube schon, dass man das irgendwann machen könnte. Ob man das machen wird, weiß ich nicht.
Ja, ich hoffe halt einfach, dass sie irgendwann mal bei ihm sagen, okay, wir machen wirklich Gimmick-Änderungen, kantiger, anderer Theme-Song und so weiter. Also dass diese Grundvoraussetzungen einfach von der WWE kommen und dann muss Cesaro in dem Moment abliefern. Ich glaube, das würde er dann tun.
Aber guck mal, ich meine, jetzt wurde auch gesagt, dass Cesaro und sowas nicht viel Zeit gehabt und trotzdem irgendwie etabliert. Ist ja nicht so, dass Cesaro noch nicht viele Chancen hatte, ne? Jetzt allein, die haben nämlich auch mal diese, wo er halt irgendwie diese, oh, ich bin so frustriert Promo halten wollte, hat er auch verkackt. Dann die Sache mit Paul Heyman, das war auch kacke.
Moment, Paul Heyman konnte er nichts dafür.
Naja, klar,
Paul Heyman war der schlechteste Push jemals, weil es war ein D-Push. Weil
ich meine,
Paul Heyman hat nichts anderes gemacht, außer über Brock Lesnar zu reden, was einfach Cesaro, überleg mal, Cesaro war in dem Moment, da gab es die Cesaro-Section und immer weiter. Und dann kam Paul Heyman, wo alle dachten, das ist jetzt der Push und es war eben eher ein D-Push, weil einfach, du stellst einen Manager hin und der redet die ganze Zeit nur über seinen anderen Wrestler. Er hat nichts anderes gemacht. Das war kein Push, das war keine Chance von Cesaro. Cesaro hat die Chancen, die er bekommen hat, alle genutzt in meinen Augen.
Nee. Na, auf keinen Fall. Auch dann die Sache, wo das dann da gab mit Jack Swagger und sowas, das war auch alles scheiße, wo der dann da bei diesen Border Patrol, keine Ahnung, Kram war. Also, ja, Cesaro ist gut, aber auch gerade diese Sache mit dem Gimmick, man hat schon voll viele Sachen ausprobiert. Jetzt findet man zum ersten Mal was passt und auch dieses, auch immer sagen so, ja, der braucht ein anderes Gimmick. Die meisten Gimmicks, die in den letzten Jahren richtig geil waren, das waren alles fast Selbstläufer. Dieses Daniel Bryan Yes Man, das war auch gefühlt irgendwie ein Selbstläufer. CM Punk war auch gefühlt ein Selbstläufer und sowas. Und also, dieses... Ja,
aber das war mit Braun Strowman.
Braun Strowman war auch, das war ja auch erst kacke, da hat man gesagt, ja, okay, der wird jetzt zum Zerstörer. Das war dann irgendwie noch gut etabliert. Aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Cesaro hatte gar keine Chance und hat sich da immer durchgekämpft. Der wurde schon irgendwie versucht darzustellen, der war ja auch Champion und alles.
Aber ja, er hatte doch auch...
Warte, ganz kurz. Aber auch dieses... Du siehst einfach, wie wenn in jeder Promo, die Cesaro und Sheamus zusammenhalten, wie Cesaro neben dem Sheamus komplett untergeht und Sheamus ist jetzt kein Roddy Piper.
Ja, aber ich sag ja auch nicht, dass Cesaro am Gott am Mic ist. Daniel Bryan war auch kein Gott am Mic oder hatte auch nicht die mega Ausstrahlung. Wenn er am
Aber viel besser als Cesaro, 100%.
Ich fand halt bei Daniel Bryan einfach auch so, am Mic habe ich immer gedacht so, ja, netter Kerl, aber so, das ist für mich kein Superstar
am Mic. Das hat bei ihm aber gereicht, weil der hat dadurch, durch diese nette Kerl. Das
war halt authentisch.
Hat er halt mit der Crowd
connected. Natürlich,
genau, so. Der war halt er selber.
Aber dann kam halt noch hinzu, dass er entsprechende Matches auch hatte. Wir hatten zum Beispiel bei Cesaro, den Fall, was ich halt anmerken will, er hatte zum Beispiel die Chance, ey, du kannst John Cena bei Raw wresteln. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Der hat abgerissen und die Crowd ist eingestiegen wie sonst was. Die hat reagiert. Die Matches waren fantastisch.
Das war aber bei fast jeder dieser Open Challenges und sowas so.
Nee, also die waren alle Moment. Gut. Nein, das war aber wirklich, dass die Quote, da war damals Cesaro sogar Top 1 bei Twitter. Also bei dem Match ging es ja richtig ab und da hast du auch in den Foren gelesen und Co. Eigentlich hatten alle das Gefühl, okay, jetzt kommt es, die hatten da was vor.
Aber gut, das ist ja das, was wir sagen.
Dann kam aber nichts mehr. Und ja. Das ist halt dieser Unterschied. Bei Danny Boyne kam dann was.
Ja, aber das war das, was wir gesagt haben. Cesaro hat ja gut gewrestelt, aber mehr war halt auch einfach nicht.
Und
ja,
aber er hat danach nicht mal mehr eine Promo halten dürfen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach, die Matches, das war's dann.
Ja, aber du kannst
auch sagen, keine Chance, anschießen und irgendwas zu machen.
Schon allein, ich finde auch, dass ich ein Cesaro, das klingt jetzt mega anti-Cesaro, ich finde den super eigentlich, aber ich finde auch, der kann sich, was Faninteraktion geht, nicht bewegen. Also der macht das jetzt auch besser, gerade die Sache letztens mit dem Beachball oder sowas, aber auch irgendwie seine komische Pose, die der mit den Armen macht, wo der irgendwie als würde so eine Kanone abfeuern, keine Ahnung, oder auch dieses
die ist Gebar, so schrecklich.
Das wirkt alles so gezwungen bei einem Cesaro, dieses so auf Teufel komm raus, ich mach das jetzt irgendwie komplett unauthentisch, das finde ich ganz, ganz schlimm bei dem.
Aber das ist das, was ich meine, bei ihm fehlt dieser Aspekt komplett, einfach diesen Wrestling-Charakter, wo du einfach denkst so, da fühlt er sich komplett wohl, das ist so sein Ding. Und momentan, bei Cesaro fühlt sich das für mich immer an, als wäre sein Gimmick besteht aus 1000 verschiedenen Einzelteilen, die aber kein Ganzes ergeben.
Also
das meine ich halt. Also er kann nicht im Main-Event, aktueller Status könnte er nicht im Main-Event, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, wenn er entsprechenden Theme-Song hätte, wenn er entsprechenden, ja auch auf Movement hätte oder so ein, wie heißt das? Taunt heißt das, ne?
Ja.
Genau, wenn er einen entsprechenden Taunt hätte, der halt cool ist und dann nicht dieses Gezappel und so, dann, also wie gesagt, wirklich nur dann, aber dann wäre er für mich Main Event Potenzial und beziehungsweise dann würde er da bestehen für mich.
Ja, ich tue mich da auch schwer mit, ehrlich gesagt. Ich bin großer Anhänger von Claudio, von Cesaro, also, aber ich tue mich da trotzdem schwer mit. Also ich glaube nicht, dass er diesen ganz, ganz großen Schritt trotz aller wrestlerischen Fähigkeiten, die wir mir gar nicht irgendwie absprechen wollen, also er ist ein genialer Wrestler und einer der besten, den WWE hat und wahrscheinlich auch einer der besten der Welt. Aber trotzdem tue ich mich da schwer mit, ob man ihn gerade bei einer Liga wie WWE da ganz nach oben stellen wird, also zumindest längerfristig.
Glaubt ihr denn, der wird mal eine große Titelfehde haben?
Ich glaube ja, das habe ich ja gesagt. Ich glaube halt schon, dass man ihm, dass man das mal ausprobieren wird. Und ich glaube auch, es muss ja irgendwann was kommen. Der kann nicht seine gesamte Wrestling-Karriere bei WWE jetzt im Tag Team mit Sheamus sein. Ich meine, der ist jetzt 36, der wird garantiert noch, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre, vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger, je nachdem, wird er noch machen. Also der wird garantiert auch wieder solo unterwegs sein. Ich kann mir dann auch vorstellen, je nachdem, wie man das dann aufbaut, dass man ihn dann Als er war ja schon in World-Title-Fäden. Also ich meine, als er bei WrestleMania letztes Jahr zurückgekommen ist, war er auch in dem Four-Way, wo es immerhin auf dem Weg dann zum Titel hätte gehen sollen. Dass es dann für ihn nirgendwo gelandet ist, ist halt wieder typisch WWE. Aber ich glaube, dass Cesaro bei der Liga WWE es schwer hat, in den Main-Event zu kommen, einfach weil da mehr dazu gehört. Ich glaube, zum Beispiel bei New Japan würdest du ihn sofort oben mitspielen lassen. Sofort. Ne? Aber bei WWE, wo halt noch mehr dazu gehört, als nur geile Matches abzuliefern, tue ich mich da schwer mit. Er wird diesen Push irgendwann kommen, da bin ich mir relativ sicher, aber er wird nicht dauerhaft ganz, ganz oben stehen. Und auch dazu, bevor er dann wirklich, also er ist ja letztlich overgekommen dadurch, dass er so gut wrestelt. Aber trotzdem, dadurch erreichst du halt immer eine gewisse Zielgruppe und dann brauchst du aber noch irgendwie mehr, um noch diesen einen Schritt zu gehen. Das hat Daniel Bryan halt damals geschafft.
Ja, natürlich, aber ich denke halt mal an Wrestler, so zum Beispiel, wo wir jetzt auch sind, vergeudetes Talent für mich war halt immer Kofi Kingston. Ich weiß, du bist anderer Meinung da. War vergeudetes Talent, weil zum Beispiel sein Anfangsgimmick mit Jamaika, bla bla bla, hat nie so richtig super gezündet oder sonst was. Und das ist halt ein Beispiel für mich, wo du halt auch dachtest, nee, am Mike, das ist so nix. Und dann kam auf einmal diese Fehde mit Randy Orton, wo du einfach dann dachtest, okay, die Promos waren jetzt richtig, richtig stark und komplett anders. Und das halt, bei Western ist es halt oft eine Änderung im Charakter kann plötzlich eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Potenzial hervorlocken, was viele vielleicht gar nicht vorher gesehen haben. Und Kofi Kingston zum Beispiel ist für mich einer, nach der Randy Orton-Fehde hätte ich mir gewünscht, dass die den halt weiter in diesem Gimmick lassen, also in diesem sehr realen, harten Gimmick, und dann wäre er für mich sogar auch mehr als ein normaler Midcarder oder anderer Midcarder, was er halt sonst immer war und auch danach war. Dann wäre schon eher jemand gewesen, der wäre so Upper Midcard und dann ab und an Main Event gewesen mit diesem Gimmick. Weil da hat er mich abgeholt, er hat mich im Ring abgeholt. Mittlerweile hat er ja mit New Day Erfolge, aber das ist halt, Kofi Kingston ist für mich auch einer, mit, wo ich sagen würde, ja, verschwindendes Talent, weil diese Fehde, ich weiß, du bist anderer Meinung, aber diese Fehde, diese Fehde hatte einfach, die hatte funktioniert. Also ich denk da super gerne.
Das war auch die einzige. Wollte ich gerade sagen, du kannst ja nicht sagen, weil eine Fehde funktioniert, auf einmal ist das der krasse Typ.
Also, er hatte danach nie mehr dieses Gimmick. Er war danach nie mehr so, er ist dann wieder umgeswitcht und er hat nie mehr so geredet. Er war nie mehr hart, kantig, teilweise brutal. Das ist aber
gar nicht so seine Natur gewesen. Also ich glaube,
das. Aber es hatte so gut funktioniert. Das ist aber auch kein Kofi Kingston für mich. Also für mich ist halt Kofi Kingston nicht dieser, ich bin jetzt hart, für mich ist Kofi Kingston eher dieser freundliche, dieser eher lustige, der halt trotzdem geile Matches abreißt. Und deswegen bin ich auch so froh, wie das jetzt mit New Day gelaufen ist, wo ich am Anfang auch unglaublich enttäuscht war, weil ich fand Big E als IC-Champion schon irgendwie geil, so, obwohl, sagen wir mal ehrlich, Big E war jetzt nicht der Interessanteste, aber ich mochte den einfach an sich, weil ich finde, der Typ hat was, dass ich den einfach gut leiden kann. Und Xavier Woods war halt auch mit R-Truth einfach scheiße, mit seinen Zebrahosen da, aber auch zusammen, die sind ja auch erst komplett gefloppt. Und dann hast du gesehen, dass die selber was daraus gemacht haben. Sie haben sich selber overgebracht.
Natürlich, aber das meine ich ja eben. Man sieht in einem Wrestler halt immer nur ja ein bisschen das Eindimensionale. Und das ist halt für mich meiner Meinung nach halt ein Grund, warum es halt oft verschwendete Talente gibt. Weil es auch Wrestler gibt, die halt mehr sein könnten. Dass die Randy Orton-Fehde, Entschuldigung, ich weiß, es war nur eine Fehde. Es war aber auch nur dieser Zeitraum, wo er das Gimmick hatte. Die hat gezündet wie sonst was. Die hat funktioniert in jeder Hinsicht. Und er hat da auch funktioniert. Und wir kennen ihn persönlich nicht. Du weißt nicht, ob er nicht diese Fehde total geliebt hat und eigentlich gerne weiter diesen Charakter gehabt hätte. Naja, muss man gucken. Aber es ist halt einfach, für mich ist das auch verschwindendes Talent, weil ich glaube, wäre er in diesem Gimmick geblieben, in dieser Art, dann hätte es gezündet wie sonst was später.
Ich halte halt, Kofi Kingston ist auch für mich so ein Aushängeschild für immer gute Midcard und auch vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen oben mitkratzen, aber mehr nicht. Also ich weiß nicht, das war halt dieser eine Moment, weißt du, das war so einmal hat er es geschafft, das ist okay, aber weißt du, naja.
Ich hab nochmal tu mich da schwer mit. Ich hab nochmal eine Frage, wo ich jetzt wirklich auf eure Meinung gespannt bin, weil da wird ja auch sehr häufig drüber diskutiert, gerade halt große Stars in den Indies gewesen, geile Leute. Findet ihr, Finn Balor ist verschwendet?
Nö.
Also, weil ich das finde, lese ich halt sehr häufig.
Ich finde, Finn Balor fehlt. Ich weiß, damit kriege ich jetzt Heat ohne Ende von den Hörern. Aber ich finde, Balor ist momentan genau da richtig, wo er ist. Er wird gut eingesetzt. Er hat einen starken Push bekommen, direkt zu Beginn.
Ja, gut, aber die Fehde ist scheiße, in der er steckt.
Ja, natürlich, die Fehde ist scheiße. Aber ich finde halt auch, dass Finn Balor in meinen Augen halt im Main Roster auch noch nicht so abgeliefert hat.
Ich finde halt, dass. Man hat natürlich Pech gehabt mit Finn Balor, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Er hat diesen großen Push bekommen zum Universal Champion und verletzt sich gleich eben dann in dem Match. Da kannst du nichts drin machen. Und natürlich, WWE wäre auch sehr großes Risiko eingegangen, wenn man ihn jetzt sofort mit der Rückkehr wieder ins Hauptprogramm reingesteckt hätte, weil er so nach so einer schweren Verletzung, man weiß gerade bei diesen ganzen Schultergeschichten, weiß man nie genau, ob da nicht wieder was aufbricht. Ne? Das heißt also, ich kann das in Bezug darauf ganz gut verstehen, dass man ihn noch nicht dass man noch nicht alles auf ihn setzt. Und stattdessen hat er jetzt halt eben diese Fehde mit Bray Wyatt so. Ich fand jetzt auch, wenn die Fehde vom Aufbau her jetzt nicht so richtig geil war, ist es aber trotzdem der Fall, dass jetzt das letzte Match war okay. Und da muss man jetzt halt dann immer eben schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass man jetzt, man darf da nicht so ungeduldig sein. Das ist das eigentlich, was ich damit ausdrücken will. Ich glaube, dass Finn Balor, der muss erstmal noch so ein bisschen da in den Rhythmus reinkommen, der muss erstmal wieder beweisen, dass er auch wieder, dass er nicht wieder komplett auseinanderfällt bei der nächsten Aktion, dass er sich direkt wieder verletzt. Also er hat ja die Gehirnerschütterung noch danach gehabt, was natürlich Jinder Mahals Fehler war, aber trotzdem, er hat da ist vieles zusammengekommen, weshalb er nicht sofort wieder ganz oben eingestiegen ist. Und er hat jetzt ja zuletzt angekündigt, ja, ich gehe jetzt wieder in Richtung Universal Title. Und das wird auch kommen, weil man wird halt schon nochmal auf dem Weg zu WrestleMania, wo er dann wahrscheinlich Brock gegen Roman antreten wird.
Mega.
Ich glaube halt schon, dass, ja, aber egal wie, aber ich glaube halt schon, dass man ihn dann noch irgendwie mit einbinden wird in einem Match auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, du merkst ja vor allen Dingen, die WWE hält sehr, sehr viel von Finn Balor. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden mit vergeudetem Talent, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den wieder in Main Event irgendwie reinpacken. Und die setzen ihn ja trotzdem, selbst in der aktuellen Fehde hat er ja genug Promo-Zeit bzw. Rampenlicht, also es ist halt nicht so, dass sie den haben fallen lassen oder sonst was, sondern er wird immer präsent gehalten, er wird auch gepusht mit einem Demon-Gimmick und Co. Er ist genauso wie in den Trailern vom WWE 2K-Videospiel und Co. Finn Balor ist schon sehr oft dabei, wenn du halt denkst, okay, welche Faces werden dargestellt und so.
Ja, und die werden ihn auch nicht fallen lassen, weil, also ich finde, der ist ja auch pures Geld. Also allein dieses Demon-Gimmick, weißt du, wie viel Puppen, Masken, Actionfiguren und Kuscheltiere, Kissen und ich weiß nicht, was du da alles, was du damit verkaufen kannst. Und du kannst das ja noch variieren. Das ist
Corporate
ja
auch das
Geile. Olaf. Genau, Corporate ja, Olaf hat ganz Dollarzeichen in den Augen.
Ja, nein, aber es ist doch ganz klar. Also, es ist halt so typisch für Wrestling-Fans, finde ich, dass man immer sofort, man will seinen Helden immer sofort ganz oben sehen.
Kann ich aber trotzdem anmerken, dass ich möchte, dass er einen anderen finnischen Move mal.
Ja, der Coup de Gras ist nicht so richtig geil.
Voll Hammer, ich liebe den.
Ich finde den total schrecklich, weil der sieht mal so soft aus.
Ja, aber er ist ja auch scheiße gefährlich.
Nein, er ist halt gefährlich, aber für die Darstellung her, in Relation ist es halt ein Witz, weil du siehst einfach im Matchverlauf viel härtere Bums, Anführungszeichen, also Treffer, als bei diesem finnischen Move.
Ja gut, aber die Sache ist halt, sein 1916 kann er ja auch nicht machen, weil er auch relativ gefährlich ist und ich will mal sehen, wie der sein 1916 beim Braun Strowman macht.
Ja, eben, weil er halt eigentlich dafür zu klein ist, so in dem Sinne.
Ne? Was ist eigentlich mit Mickie James? Ich beziehe mich jetzt nicht auf aktuell nur, sondern auch auf früher. Wie ist da eure Meinung? Weil wir hatten bislang nur Männer, deswegen.
Ja, nee, also ich finde, ich bin jetzt sehr glücklich darüber, dass man sie jetzt wieder ein bisschen prominenter einsetzt. Ich war aber jetzt auch nie, ich fand sie halt in ihrer Anfangsphase, glaube ich, wie, glaube ich, jeder, der Mickie James damals in der Fehde mit Trish Stratus gesehen hat, fand die, glaube ich, damals super. Es ist eine tolle Wrestlerin. Ich mochte die auch, ich mochte die schon, als sie noch bei Ring of Honor als Alexis Laurie angetreten ist, fand ich sie halt schon echt super. Ich bin jetzt aber in der aktuellen Generation der Meinung, dass sie da mal oben mitspielen darf, aber dass sie nicht dauerhaft das prominente Gesicht der WWE Women's Division sein sollte, weil sie dafür einfach schon, das klingt jetzt so böse, ich weiß nicht, die ist Mitte 30 oder sowas, aber weil sie dafür eigentlich schon so ein bisschen zu alt ist. Ich finde, man sollte da eher gucken, dass sie halt eben die jungen Talente overbringt und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der Sinn, weshalb man sie geholt hat. Deswegen, ich finde sie da nicht verschwendet. Ich würde sie gern häufiger in prominenten Rollen sehen, aber ich glaube halt eben, dass man mit ihr nicht so genau weiß, wo man dahin will, vom Charakter her. Und das ist, man kann nicht zu diesem total provokanten, was dann eben früher gewesen ist, da kann man nicht hin zurück. Aber dieses Cowgirl-Ding, was sie dann manchmal da hat und hier All-American Sweetheart, das passt halt eben auch nicht. Ich fand diese aggressive Art und Weise, wie sie jetzt zuletzt aufgetreten ist, fand ich gut. Und ich glaube, das wird auch helfen, um Alexa Bliss weiter aufzubauen, weil die und auch dann Sasha Banks und Bayley und auch wenn jetzt irgendwie jemand wie Chris kotzen wird, wenn das hört, auch jemand wie Nia Jax, denen gehören die nächsten Jahre. Und Mickie James ist da eher als Aufbaupartner gedacht.
Ja, ich finde, Mickie James wird aktuell richtig eingesetzt, also da gibt's für mich nichts zu meckern. Ich finde halt nur, Mickie James ist jemand, der hätte in der Geschichte einen viel, viel größeren, also sie hätte einfach einen viel, viel größeren Namen haben können. Sie hatte das Potenzial, sie hatte viel, viel mehr als die ganzen anderen Wrestlerinnen zu ihrer Zeit, aber sie bekam dann echt halt teilweise Fäden, wo du einfach Fremdschämen hattest. Das Debakel war am Ende das Finale, wo die dann halt dieses
Piggy James.
Ja, Piggy James, diese Fäde, was halt gar nicht ging und das ist für mich verschwendetes Talent, weil sie einfach zu einer Zeit leider da war, wo dann halt die beiden besten Wrestlerinnen aufgehört haben. Und dann war halt so viel, Anführungszeichen Müll dabei, einfach vom Potenzial her, dass einfach sie nie diesen großen Namen haben wird, den sie eigentlich meiner Meinung nach hätte verdient.
Ja.
Tja, Mickie James, schade.
Genau.
Ich habe ihn vorhin schon mal angesprochen. Wie seht ihr das mit Luke Harper? Also, weil ich war nämlich unglaublich großer Fan von dem Leitermatch zwischen Luke Harper und Dolph Ziggler, wo man auch gesehen hat, okay, Luke Harper kann halt schon gut wrestlen. Der hat definitiv nicht diesen Superstar-Mega-Look, aber so als IC-Champ fand ich den eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt, ich war nie so ein Fan von diesem Luke Harper-Eric Rowan-Tag-Team, weil ich Eric Rowan einfach stinkelangweilig finde. Aber wo man gesehen hat, was für Matches Luke Harper abreißen konnte, also da war ich überrascht, weil ich kannte ihn halt vorher nicht. Ich wusste nicht, wie der vorher gewrestelt hat. Und als ich dann gesehen habe, der gegen Dolph Ziggler, das war schon Hammer.
Ja, ich meine, Luke Harper ist ein echt herausragender Big Man in meinen Augen. Also ist ein sehr, sehr guter Wrestler, trotz seiner Größe. Mega beweglich. Und wie du gesagt hast, also gerade in dieser Zeit, wo er da um den IC-Title gefädelt ist, das hat da gut funktioniert. Aber auch da, also ich tue mich dabei bei Luke Harper, ich würde ihn auch gerne prominenter eingesetzt sehen. Ich wüsste aber nicht, wie. Das ist
mein Das habe ich aber auch bei vielen Leuten.
Ich habe selber kein Patentrezept, wie man den irgendwie prominent präsentieren kann. Also dieses Hillbilly-Ding, was er da gehabt hat, das hat halt in der Formation mit den Wyatts gut funktioniert. Und da war er ja auch das gefährlichste Schaf im Stall, um es mal so zu sagen. Aber trotzdem wüsste ich, tue ich mich schwer damit, ihn als Singles-Wrestler irgendwie in eine prominente Rolle einzufügen. Ich wüsste nicht, was man mit ihm machen soll.
Ich glaube, den kannst du halt gut eben als so Psycho einsetzen, auch eine Mischung aus ein Psycho,
als hier geht's,
als ja. Psycho und Mankind wie früher, also für Anfangszeit, so halt wirklich einer, der halt dich Backstage auch überrascht oder sonst was und dann halt ja ein bisschen analog zu Bray Wyatt halt. Das Problem ist halt, die sind halt alle zusammen debütiert und dadurch hast du halt einfach, du kannst ja nicht einen zweiten Bray Wyatt hinstellen, weil das gibt's ja schon, aber ich denke halt schon, dass Luke Harper ist jemand, der könnte einen Psycho verdammt gut darstellen und auch glaubwürdig. Und bei ihm würde ich halt schon sagen, vergeudetes Talent irgendwo, weil er viel mehr könnte und auch unterhalten könnte.
Ja, also stimmt dir dazu. Also wie gesagt, von den Fähigkeiten her und vom Talent, absolut. Also man müsste ihn eigentlich besser einsetzen. Aber er braucht halt eben ein passendes Gimmick. Und ich glaube, das hat man eben für ihn noch nicht gefunden. Weil theoretisch könnte er auf jeden Fall mehr. Deswegen würde ich ihn auch ganz klar in die Kategorie verschwendetes Talent packen. Habe aber kein Rezept, was man mit ihm anfangen sollte. Bin ich ahnungslos.
Ich habe nochmal ein ganz großes Diskussionsthema. Und zwar, wenn man so von verschwendeten Talenten redet oder Leuten, die irgendwie nicht richtig benutzt wurden, fällt ganz häufig der Name von dem, der nämlich der Gegner von Luke Harper in einem Leiter-Match war, und zwar Dolph Ziggler. Wo man ja sehr häufig sagt, man hätte alles mit dem machen können, man hatte 100 Chancen, so hier und da.
Man hat ja auch fast alles richtig
gemacht. Ja, und der Cash-In und Survivor Series, ja. Und das waren alles Chancen, wo du gedacht hast, okay, jetzt geht's los. Ich weiß noch, wie ich und wie auch die ganze Halle ausgerastet ist bei diesem Cash-In nach WrestleMania bei Raw, also das war einfach so ein geiler Moment. Und dann auch, wo dann wieder gefallen ist. Und dann gab es ja nochmal das bei Survivor Series, wo er irgendwie alleine dann dieses Authority platt gemacht hat, was auch fantastisch war. Aber es ging irgendwie nie weiter für den Dolph Ziggler. Und also der hat schon irgendwie Charisma und Wrestling kann er auch, aber irgendwas hat da immer gefehlt.
Nee, einfach, also meiner Meinung nach, Olaf wird wahrscheinlich sagen, ja, dir fehlt irgendwas, so dieses It-Faktor oder so. Ich finde, der hat eigentlich alles. Der hat auch immer abgeliefert. Dieser Cash-In, mal ganz ehrlich, das war einfach bombastisch und vor allen Dingen war es bei diesem Cash-In ja der Fall, dass es verdient war. Also man hat sich halt nicht nur gefreut von wegen, endlich Cash-In, sondern Dolph Ziggler, du hast es verdient. So, jetzt hast du das Ding endlich. Und dann kam einer der beschissensten Title-Runs überhaupt, muss man einfach sagen. Und genauso wie bei Survivor Series, was der da abgerissen hatte, das war so gut und du hast einfach gedacht, wow, was haben die jetzt mit denen vor? Und dann gar nichts. Und ich finde halt schon, Dolph Ziggler hat sich verbessert. Er kann super sellen, er kann auch sehr, 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 sehr gute Matches abliefern. Ich finde, er ist am Mikrofon gut, sehr gut sogar, was man meiner Meinung nach zum Beispiel gut gesehen hatte zuletzt halt bei der Fehde mit The Miz, dass der halt sehr
emotional auch sehr real, nicht so
genau, dieses authentisch so emotionale, wo du einfach denkst, so vorhin, okay, der hat jetzt echt Wut im Bauch und sowas, den kaufst du das ab. Der Look stimmt für mich auch, also das Wiedererkennungswert ist da, der Theme-Song passt, irgendwie passt alles, nur das Booking nicht.
Ja.
Also einmal ganz kurz, um Olaf nochmal was vorwegzunehmen, ich glaube, der hat viel Pech mit Kinderschütterung, oder? Oder Verletzung generell.
Genau, bei Dolph Ziggler kam halt viel zusammen, ne? Also zum einen haben wir dieses Achterbahn-Booking, weißt du, so, hey, du wirst gepusht, hey, wir haben dich wieder vergessen, hey, du wirst gepusht, hey, wir haben dich wieder vergessen, so. Und dann kam natürlich auch bei denen, wenn er die großen Momente hat oder hatte, die waren ja da, also da machen wir uns ja nichts vor, aber war es auch eben häufig so, dass er dann eben verletzt war, dann kam die Gehirnerschütterung dazu und haben dann quasi dafür gesorgt, dass er aus diesen großen Momenten dann rausgerissen worden ist. Ich bin auch der Meinung, dass man aus Dolph Ziggler viel, 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 viel mehr hätte machen können, aber für mich als Zuschauer ist dieser Zug inzwischen abgefahren. Also für mich ist Dolph Ziggler ist ein toter Charakter, der ist inzwischen so oft in irgendwelche Fäden rein und wieder rausgeworfen worden, dass der für mich nicht mehr funktioniert. Ich finde auch dieses aktuelle Programm nur leidlich unterhaltsam, weil ich mich nicht an diesem Impersonator-Gedönse so
aufgreifen kann. Finde ich richtig geil.
Ich finde das richtig gut.
Ja, aber
vor allen Dingen, das packt mich emotional, weil ich halt wirklich, das ist halt nicht dieses, ja, ich imitiere, sondern einfach, wenn du den ansiehst, dass du das, was Kai sagt, ich kauf den echt ab, dass er einfach gerade
abgefuckt
so einen Hals ist. Hat und abgefuckt ist.
Ja.
Und das, wie geil der das einfach macht, von wegen so, ja, hier, ihr habt keinen Bock, dann geht er einfach.
Ja, das hat man aber schon tausendmal. Ich finde das
so. Nee, ich hab's so noch nicht gehabt und vor allen Dingen musst du halt auch sehen, wer macht das. Und bei Dolph Ziggler ist einfach der Hintergrund, ich glaube, bei kaum einem Wrestler sagt man,
das passt eben so
underweighted und es passt so gut und irgendwie jeder Wrestling-Fan kann genau bei ihm das nachvollziehen. Man kennt den Werdegang und ich finde halt die aktuelle Storyline, wie er das verkauft auch, richtig, richtig stark, ganz ehrlich. Also ich hab da richtig Bock drauf.
Also mich holt's halt nicht ab. Ich kann's dir nicht genau sagen. Vielleicht bin ich einfach des Dolph Ziggler überdrüssig oder so. Ich weiß es nicht. Aber mich holt's halt nicht ab. Und es ist halt auch für mich zu viel. Also es ist halt zu viel Impersonator-Gedönse. Und das ist mal lustig, aber ich sehe bis jetzt noch nicht die Konsequenz daraus.
Ja, Moment, das ist ja nicht lustig. Das ist ja das Wichtige. Das ja, Ding ist ja nicht zum Lachen. Er spielt ja eigentlich damit, dass man sagt, ja, imitiert und so weiter und alle so, haha. Und dann so von, ja, hört auf zu lachen. Die
das,
Wichser,
das verstehe ich schon.
Den jubelt ihr zu und mir, der sich den Arsch aufreißt, nicht und sonst was. Und ich bin euch egal, vor allen Dingen dieses Egal. Und auch mit
ja,
dem
Bucke. Aber auch schon tausendmal, ja,
aber das macht,
dieses ständige so.
Ja, aber das funktioniert gut. Also ich hab da.
Nee, bei mir nicht.
Also ich finde, das passt in der aktuellen
Zeit. Alter Mann.
Mit.
Nein, aber lass mich.
Corporate Olaf.
Lass mich doch da.
Was? Corporate Olaf.
Ja, nein, aber ich habe diesen, also abgesehen davon, von diesen Entrances und so, dieses, ich bin so unzufrieden und ihr könnt mich alle mal, das hatten wir auch schon tausendmal. Ich finde das auch nicht so innovativ und dass er jetzt gegen Robert Root, hätte ich fast gerade gesagt, antritt, das war ja auch schon irgendwie vorauszusehen, auch wenn du es nicht haben wolltest.
Ja, das haben wir beide gesagt, ne, Olaf? Wir sind voll schlau, wir sind so smart, genau. Smart Marks.
Nur der David
nicht. Ihr seid so elitär.
Ja, wir sind so elitär. Schweigefuchs Richtung
genau. Schweigefuchs me. Ich hätte noch drei Sachen, die ich gerne fragen. Also drei Charaktere hätte ich noch gerne. Die ich.
Ja, dann mach Gas. Mach schnell.
Und zwar einmal, jetzt hau ich nämlich einen raus. Ich bin mal gespannt. Ich fand nämlich ein Leo Kruger, bevor er Adam Rose war, richtig krass. Auch diesen, der hat ja auch einen Körper. Ich weiß nicht, wo seine Muskeln auf einmal alle hin waren, als er Adam Rose war. Der war ja ein unglaubliches Biest. Ich habe seinen Spinebuster geliebt, weil er einfach aussah, als würde jemanden damit umbringen. Und dann kam Adam Rose. Und das war sehr scheiße.
Hat Adam Rose auch genau eine Sendung
lustig? Ja, wirklich. Das war so, hey, das ist irgendwie ja ganz cool. Und dann, nee, okay, er fährt mit einem Bunny. Nee,
doch nicht.
Aber Leo Kruger, ich fand, das war ein Tier.
Das war auch ein guter Charakter.
Ja, eben, oder? Also,
ich weiß halt auch nicht genau, warum man den umgestellt hat.
Ja, aber, das ist nämlich nicht selber ausgesucht.
Nee, eben. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich kann es nicht beurteilen, weil nur weil was halt auf einer kleinen Bühne funktioniert, heißt es nicht, dass es auf einer großen Bühne auch funktioniert. Da tue ich Wort mich Villains. Schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also zum Beispiel Wort Villains.
So, ja, aber da wusste man das ja.
Genau. Dann habe ich noch mal einen, das große habe ich mir für den Schluss auf, natürlich Finale. Der ist mir in den letzten...
CM Punk.
sehr, sehr underrated, nein. der mir in den letzten Wochen noch mal enorm aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, so Charisma ist jetzt nicht so viel da, aber wrestlerisch, wow, was der jetzt geliefert hat und wie viel er jetzt unterstützt hat, ist ein Cedric Alexander. Wie gut er auch einfach Enzo hat dastehen lassen, wie er dieses Vierer-Elimination-Match komplett getragen hat, also klar, die anderen beiden auch, ich weiß nicht, wer war noch bei Grand Metalik und noch hier, keine Ahnung, aber wie dann auch ein Alexander da alle eliminiert hat und einen nach dem anderen rausgehauen hat und dann nur um diesen Roll-Up von Enzo einzustecken, der hat mir in den letzten Wochen enorm gut gefallen und da ist mir mal aufgefallen, der kann echt was, klar, das ist ja dieses typische Tour of Five Live Prinzip, mit dem alle haben kein Charisma, können aber alle gut wresteln, aber irgendwie mag ich den jetzt doch sehr, sehr gerne.
Cedric ist ein super Wrestler auf jeden Fall und eben, ja, aber dem fehlt halt noch so, dem fehlt halt genau der Charakter, der ist halt mit super bland in dem, was er eben darstellt, der ist halt ein geiler Athlet und
brutaler Finisher auch.
Ja, absolut, absolut. Aber ich mag den auch. Also ich schaue mir den gerne an und so. Aber ich weiß nicht, ob ich wegen dem Ticket
kaufen würde. Nee, das nicht. Auch gerade diese Alicia Fox-Kacke, das war ja auch alles komplett für den Arsch. Also sind wir mal ehrlich, das war der größte Müll. Aber jetzt einfach, also...
Aber ich finde, Cedric Alexander verkörpert auch das Problem von 205 Live perfekt, weißt du. Im Cruiserweight Classic ist er noch damit Please Hire Cedric angefeuert worden und dann hat WWE irgendwie versucht, mit dieser Alicia Fox-Geschichte ihn so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Das hat kein Wunder, dass es nicht geklappt hat mit Alicia Fox an der Seite. Und danach hat man eben so ein bisschen das Interesse an ihm verloren und hat gesagt, so, ja, dann der ist halt da und der liefert halt, ne? Ich weiß nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit dem nochmal den Bogen kriegt. Ich habe ihn aber auch noch jetzt nicht wirklich in einer exzessiven Promo mal gehört. Also mir fehlt halt der
Charakter, ja, das stimmt, einfach.
Momentan ist halt Cedric Alexander 205 Live Flow.
Ja, so, und jetzt das große Finale. Da bin ich mal gespannt. Sehr häufig als underrated. Viele Leute sagen, ach Gott, was eine Enttäuschung. Man hatte Potenzial bis zum geht nicht mehr. Luke Gallows und Karl Anderson.
Super Typen.
findet ihr echt, ja, da Potenzial ohne Ende?
Ja, guckt ihr die doch mal an, wie die einfach im Bullet Club waren. was es für Monster waren, was es für Maschinen waren, wie die gewrestelt haben. Ich guck dir mal.
Ich rede nicht von Wrestling, mir geht's einfach darum, um diesen eher Superstar-Faktor. Bei den beiden finde ich halt, da siehst du halt, ja, gutes Tag-Team, aber das wären nie welche, wo ich sage, ja, das ist so Upper Midcard Main Event, das ist einfach.
Ja, es geht mir nicht um Main Event, es geht mir darum, dass die einfach die Tag Team Division tragen könnten.
Ach so, okay.
Ja, also ich bin ja nicht der Olaf und sagt, ich muss jedes Tag Team nach drei Matches splitten, sondern.
Was? Und Tweener reinbringen.
Ja, sondern eher so genau. Nach dem Motto, das hätte halt so das Tag Team schlechthin sein können. Und jetzt auch alles, was für die geschrieben wird, dieses ganze Being Mean and Making Green, das ist halt für einen Arsch. Das hat sich ja der letzte Vollidiot ausgedacht. Und wenn du dir mal anguckst, weil ich habe extra so, ich habe wirklich sehr, sehr wenig Ahnung von dieser ganzen Kram und sowas. Aber ich habe mir halt extra die Sachen angeguckt. Und wenn du dir halt vergleichst, die beiden im Bullet Club, was das für Monster waren, auch, also jetzt mal ganz ehrlich, wie fantastisch ein Karl Anderson, oh Gott, ich komme gerade, Karl Anderson? Nein, heißt der so?
Doch, Karl Anderson. Ich komme
gerade komplett
alles gut,
du Gellows. Und also, wie gut einfach ein Karl Anderson wrestelt und wie gut er auch zählt und also die beiden zusammen, was das für Maschinen sind, was für ein Monster Luke Gallows ist, das ist so enttäuschend, besonders nach diesem Debüt, was ein bisschen verfrüht kam, aber auch, also ich mochte auch diesen Angriff aus der Crowd und sowas, das hatte so viel Potenzial, die waren so geil, die hätten einfach alles kaputt machen können und das ist scheiße jetzt. Und die
ja, die brauchen halt einfach dieses Zerstörer-Gimmick, das brauchen sie halt.
Und nicht dieses, ey, guck mal, wir sind so lustig, wir sagen Old Day und machen eine der schlechtesten Promos der Jahre.
Ja. Deswegen, also ich glaube auch, dass die einfach einen anderen Charakter brauchen und dass die prominenter eingesetzt werden müssen. Ansonsten funktionieren die halt nicht, weil die ansonsten sind sie einfach nur zwei große Glatzköpfe. Also, dass Karl Anderson halt ein herausragender Wrestler ist, steht außer Frage, weil das hat er in Japan gezeigt. Aber WWE, es ist, glaube ich, so wie David gerade gesagt hat, also da fehlt halt einfach so ein bisschen die ja, die Ausstrahlung und das auch das Konzept dahinter, ne? Beim Bullet Club waren sie eben extrem dominant und jetzt als Club ist es halt eben so, sind sie halt eben einer von vielen und ich glaube auch, dass die besser funktionieren, wenn sie in einem Stable noch sind. Ich glaube, dass du die gut als Enforcer in eine Gruppierung reinstecken kannst, als Zerstörer. Anders, glaube ich, geht das nicht. Ich muss aber auch da nochmal ein anderes Tag-Team reinschmeißen, das ist The Ascension. Was ist denn damit? Die sind auch als erfolgreichstes NXT-Tag-Team rübergekommen und sind inzwischen nur noch die Clowns für die Fashion Police. Verschwendetes Talent oder genau da, wo sie hingehören, als letztes?
Ich mochte die bei NXT schon nicht. Also es ist halt sehr subjektiv einfach.
Geht mir genauso. Nee, ich kann es gut verstehen. Also bei mir war auch so, sind okay, aber die haben irgendwie nichts.
Ja. Wie seht ihr das denn? Also ich bei mir, ich sehe es ein bisschen anders bei The Ascension. Ich finde, da hätte man durchaus mehr draus machen können, aber da hat jetzt auch nie so mein Herz so groß dran gehangen, sagen wir es mal so. Und diese Geschichte, dass sie dann die Sache, dass sie hier die Oldtimer da verarscht haben, das hat halt auch gar keinen Sinn gemacht einfach und das hat das Publikum halt eben auch gemerkt. Wie seht denn ihr aktuell das Risiko, dass NXT-Talente ein ähnliches Schicksal blüht, sprich, dass die hochkommen und dass sie da nicht richtig eingesetzt werden. Habt ihr das Gefühl, dass das besser läuft in der letzten Zeit oder gibt es da weiterhin Probleme? Kai?
Also man muss ja generell sagen, wie wir es ja schon irgendwie angesprochen haben, sobald jemand der NXT-Champion war oder sobald irgendwie ein Adam Cole, Nakamura oder sowas hochkommt und nicht innerhalb von 3 Minuten Champion ist, ist es erstmal verschwendet. Sobald er irgendwie eine Fehde macht, um einfach mal also es kennt ja nicht jeder den NXT-Champ, der gerade hochkommt. Es ist ja einfach Fakt, es guckt einfach nicht jeder NXT. Und deswegen jetzt auch irgendwie Nakamura, der dann mal gegen Dolph Ziggler, also war halt kein gutes Match einfach, abgeliefert hat. Egal woran auch immer das lag, ne? Wurde ja auch gesagt, okay, ja, direkt verschwendet, geburied, hat WWE ja wieder super gemacht. Ich finde, man muss das so ein bisschen auf die Dauer betrachten. Erstmal, wie geht das? Also wie läuft das in den Jahren? Was kommt erstmal? Ich meine, jetzt Nakamura ist jetzt ja auch in der Main-Event-Fehde. Ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Deswegen ist halt immer das Risiko, wie dann der Charakter irgendwie angenommen wird. Und von daher bin ich erstmal guter Dinge. Ich finde, die meisten NXT-Champions, die hochkamen, also die jetzt so die wichtigeren NXT-Champions, so ein Bo Dallas ist dann eher mal schwierig. Aber ein Rollins war halt gut. Dein Hirn ist, ein Joe war gut. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd mit der Verletzung und sowas. Ein Baylor hat ja auch den Mega-Push bekommen, weil auch Verletzungspech oder sowas. Nakamura ist jetzt auch im Main-Event. Also
Elias Sampson wirkt eigentlich jetzt besser als vorher. Eben.
Also da hast du aber auch anders
Leute. Ich bleib dabei, ich hab euch das damals gesagt, ihr habt mir nicht geglaubt, der wird was.
Ja, dann sei doch
hast stolz. Hast du einmal
recht auch gehabt,
in diesem etwas.
Ja,
genau. Copy,
David.
Schweigefuchs, Doppelschweigefuchs an David.
Nicht so wie mit Bobby Roode. Deswegen, also ich glaube auch, ein Bobby Roode wird sich irgendwie noch etablieren. Man muss halt mal gucken. Klar, natürlich, also die Champions, bei denen wird es eher besser laufen. Dann hast du aber auch irgendwie einen Apollo Crews, der hochgeholt wird, der dann eher langweilig ist, obwohl ich dieses Teil des Worldwide noch ganz witzig finde. Aber, also wie wir halt gesagt haben, es wird nicht jeder WWE-Champion, den man aus NXT hochholt. Es wird nicht jeder der nächste Hulk Hogan, der nächste John Cena.
Ja, das sehe ich auch so. David, möchtest du dem noch was hinzufügen?
Nein, Schweigefuchs.
Schweigefuchs-Club. Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich glaube auch, dass nicht jeder kann halt die ganz große Rolle spielen. Und da muss man auch mit leben, dass Leute, die aus NXT hochkommen, eben dann manchmal einfach auf der Strecke bleiben. Also du kannst nicht erwarten, auch wenn du die schon bei NXT aufgebaut hast, dass sie dann auch dann in den großen Shows funktionieren und dass sie da auch die großen Rollen kriegen. Das wird ja aktuell so ein bisschen bei Ty Dillinger so ein bisschen bemängelt. Auch da muss man vielleicht auch den Leuten einfach ein bisschen Zeit und Geduld geben und mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Deckel auf das aktuelle Thema mit dem verschwendeten Talent und kommen zu euren Fragen. Fragen schickt ihr wie gewohnt an fragen@headlock.de oder schickt sie uns bei Twitter, YouTube oder auch bei Instagram ein, je nachdem, wo ihr uns folgt und wo ihr da lustig seid. Ja, da würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit den Fragen hier. Wir haben einige wieder eingeschickt bekommen. Passend dazu, der Tobi fragt, wie findet ihr die Invasion des Bullet Clubs bei Raw, so ein bisschen angelehnt an die D-Generation X damals? Habt ihr das gesehen und wie hat es euch gefallen? David, du hast es vermutlich nicht gesehen, deswegen frage ich dich.
Danke. Also, es ist sogar wirklich so, verdammt.
Also für mich war daran halt nicht so viel Invasion, sondern sie waren da und sie waren da. Also
sie waren halt vor der Halle, ja, aber irgendwie.
Das war jetzt auch nicht so mega, dass du gedacht hast, okay, krass, das ist jetzt so das Mega-Ding, das ging ja so ein bisschen durchs Internet und mehr war das für mich jetzt auch eigentlich irgendwie nicht. Oder war das für dich jetzt mehr?
Ja. Nee, also ich tue mich da auch schwer mit, weil das halt eben, es war halt so eine, ich finde, das hat sowas gehabt, so, als wenn du irgendwie den größten Typen von der Schule so aus 70 Metern Entfernung beleidigst.
Ja, wirklich. Weißt du, so. Also, sie kamen mit dem Panzer angefahren oder sowas, sondern die waren halt einfach da und das war's dann.
Ja, es war halt ganz lustig, sag ich.
Es war halt Bullet Club.
Ich fand es auch nicht so. Ja, ich fand es halt, ja eben. Das war halt dieses typische, wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen zu provozieren, was sie halt immer machen. Das hat ja wohl auch funktioniert. Daraufhin fand es ja WWE auch wohl auch nicht mehr so cool, dass die das NWO, das Bullet Club-Zeichen machen. Das soll angeblich ja auch irgendwie da jetzt Ärger geben, wenn man das macht. Ja, man weiß es nicht. Ich fand es halt auch nicht so
so. Ist auch krass, oder? Also so wieder von der WWE so. Was? Ihr wollt uns irgendwie ans Bein pinkeln. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Kasala, damit ihr genau
direkt genau bist, wo ihr hingehört. Erstmal einen Anwalt auf den Hals. Ja. Deswegen, klar. Ich meine, was soll denn eine große Firma sonst machen, außer beim Anwalt winken? Sollen die da rüberfahren und den paar aus dem Maul hauen? Das wäre auch genau das, was sie wollen. Nein, also ich fand das ganz lustig, was sie da gemacht haben und mit den ganzen Anspielungen und solchen Geschichten und mit den Fans, wie sie da gespielt haben, das war halt ganz cool. Aber ich fand's jetzt auch nicht so sensationell, sage ich ganz ehrlich. Der Tobi fragt weiter, hat man bei Raw eingesehen, dass die dritte Stunde unnütz ist oder weshalb stehen die Main-Storylines nicht mehr im Endsegment? Ist der Grund hierfür wirklich nur die NFL oder ist der Grund eher, dass die NFL, auch die NFL, aber nicht nur? Ich sehe es ehrlich gesagt wirklich so, dass es nur die NFL
ist. Ich auch. Also, das hast du ja häufig.
Ich nicht.
Ja, dann mach du da erstmal zuerst, David.
Ich finde, also ich denke, es kommen mehrere Aspekte dazu. Erstmal NFL, natürlich, total wichtig. Andererseits glaube ich aber auch, dass das Verhalten der Zuschauer sich geändert hat. Ich glaube, es ist mittlerweile immer schwieriger, dass halt Leute wirklich wegen einem Main-Event, der total reinhaut, 3 Stunden bei der Stange bleiben. Ich glaube eher, dass die WWE gemerkt hat, es ist eigentlich egal, wann wir diesen Main-Event raushauen. Die Leute, die bleiben wollen, die bleiben eh. Und die weggehen, die gehen auch, wenn der Main-Event kommt, gucken sich das später woanders an. Also ich glaube, das ist halt auch noch ein zusätzlicher Faktor,
das kann
dass sein. Es halt sich da ein bisschen geändert hat.
Und ja, das halte ich auch durchaus für möglich, aber ich halte eben auch die NFL dafür einen sehr gewichtigen Grund, dass man da eben vorher schon die Sachen ein bisschen abfeuert. Einfach damit die wichtigen Storylines quasi auf jeden Fall gesehen werden, während die nicht ganz so wichtigen Storylines dann halt von den Leuten gesehen werden, die sie wirklich sehen wollen, so um es auszudrücken.
Das stimmt. Also du hast es ja häufiger, dass du auch irgendwie mal, wenn dann GOT läuft oder sowas, oder wenn dann irgendwie die Präsidentschaftsdebatte ist, dass dann
GOT.
Oh ja, Entschuldigung, dass dann
Game of alles Thrones abgekürzt läuft. Nur noch.
Ich musste gerade wirklich überlegen, was denn GOT ist.
Weil nur noch alles abgekürzt wird. Das ist die Jugend von heute. Das ist, ach, oh nee.
Also auf jeden Fall, dass dann World Wrestling Entertainment eher sagt, dass man dann die dritte Stunde macht, und die National Football League ist natürlich da auch ein großer Grund für. Aber,
Drecksack.
Ja, wenn du mir das Bein pissen willst, dann kannst du vergessen. und ich muss auch sagen, ich fand es eigentlich ganz erfrischend, mal die Cruiserweights im Main Event zu sehen. Und mir hat das auch sehr gut gefallen. Das war ein relativ gutes Segment. Wenn nicht sogar das beste Cruiserweight-Segment, seitdem es Tour of Five Live gibt. Von daher ist eigentlich vollkommen okay für mich.
Ja. Tobi stellt noch eine Frage zur World Tag Team League. Die beantworten wir im nächsten Podcast, weil das ein bisschen näher dran noch ist. Und die letzte Frage von Tobi ist, würde Roman Reigns auch einen Atombombenangriff überleben? Ja.
Ja, also der wäre dann zwar erst mega im Arsch, würde aber bei zwei wieder rauskommen.
Ja, machen wir,
der würde komplett weiter ausrasten. Hier. Ohne Scheiß, wie fandet ihr eigentlich, ich hab ja den Podcast noch nicht gehört, ganz kurz zusammengefasst, immer noch nicht. Wie fandet ihr denn das Roman Reigns aus 4 Milliarden finde ich schon...
Scheiße.
Ja, danke.
Roman wins, lol.
Genau.
Ich wollte nur mal nachfragen, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja. der Katsu Kenny Omega hatte noch zwei Fragen offen hier, die wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Die erste Frage ist, was wäre eure WrestleMania 34 Dreamcard? Ich glaube, eine ganze
Karte. Also ich habe mich auf drei Matches beschränkt. Viel.
Dann hau mal raus.
Also erstmal ganz kurz obligatorisch, natürlich CM Punk Main Event gegen ist mir scheißegal, wem, einfach nur so, damit wir es weg haben. Das ist so Utopie-Denken, aber ich habe nochmal drei richtige Matches. Für mich ist AJ Styles gewinnt den Rumble und kämpft gegen Nakamura im Main Event.
Das ist gesetzt, das habe ich auch.
Dann ist für mich Sami Zayn gegen Kevin Owens um den IC-Title und Sami Zayn gewinnt.
Ich hab tatsächlich auch das blöde Sami Zayn gegen Kevin Owens. Ich habe aber daraus einen Submission-Match gemacht.
Auch cool. Und als Universal-Title habe ich das Shield Triple Threat, was ich unbedingt endlich mal bei WrestleMania sehen will.
Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr weiter reden, oder?
Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie ich Brock Lesnar auf die
Karte nicht
kriege, ohne dass ich keine Bauchschmerzen bekomme. Und was macht man denn mit Braun Strowman dann? Ich habe irgendwie keine Dreamcard gehabt. Also ich würde tatsächlich mal so ein Braun Strowman, Roman Reigns, Brock Lesnar nochmal. So, einfach mal alle, nur die drei, also keine vier auf einmal, nur die drei einfach nochmal und dann in einem ebenso unterhaltsamen Match, was wir zuletzt gesehen haben. Würde ich noch mit reinnehmen, allein um diese drei Typen mit auf der Karte zu haben. Und ich hätte auch gern noch wieder irgendwie einen Leiter-Match, um. Ja, genau, irgendwie sowas. Also allein um wieder diese spektakuläre mit auf einer WrestleMania-Karte zu haben. Also,
und ich möchte bei den Frauen ein Titel gegen Titel-Match. Entschuldigung.
Willst du die Titel vereinigen?
Ja, haben wir schon mal beim Podcast gehabt, dass ich da nicht der Mega-Fan von bin.
Ja, ich höre dir halt nicht zu. Tut mir
leid. Ich gehe jetzt pinkeln.
Der Katsukeni Omega fragt noch, wenn ihr ein Stable gründen dürftet, welchen Namen würde es tragen, wer wären die Mitglieder und was wären ihre Ziele? Ja, das ist wieder so eine schöne, umfassende Frage. So eine ähnliche hatten wir aber auch mal. Ich hatte damals, glaube ich, irgendwie so ein Gothic-Stable mit Aleister Black und den Authors of Pain irgendwie ins Auge gefasst. Namen habe ich jetzt nicht komplett, ansonsten, die wollen einfach die WWE in die Dunkelheit stürzen. Im Zweifelsfall heißt es einfach nur The Darkness oder sowas. Kai,
ja, du hast immer schon eine dumme Antwort gegeben. Irgendwas mit Till Schweiger,
ja, und so. Ja, dann gib jetzt eine vernünftige. Ja, jetzt gib eine vernünftige.
Boah, puh. Ich hätte gerne, wie wir schon gerade gesagt haben, als Enforcer The Club mit entweder Finn Balor zusammen oder AJ Styles. Also das funktioniert einfach für mich mega gut. Also ich bin halt ein Fan davon, wenn ein Stable eine Show übernimmt. Dieses, ich mag's einfach, wenn du hast, der Boss vom Stable ist quasi Champion, also Hauptchampion, dann ist einer noch der Midcard-Champion, der andere sind die Tag-Team-Champions. So ein bisschen halt wie Rise bei WXW. Ich bin davon einfach riesiger Fan, wenn du hast wirklich, okay, diese Übermacht übernimmt gerade die Show. Das finde ich immer sehr geil. Dann ist auch eigentlich egal, wer dabei ist, ja, aber wenn du dann halt gerade so ein AJ Styles an der Spitze hast mit Luke Gallows und Karl Anderson irgendwie als Dingens, dann packst du noch einen Finn Balor rein als IC-Champ oder sowas oder US-Champ. Ist cool für mich. Ist halt sehr simpel, aber effektiv.
Ja. David, hast du noch Wünsche?
Ich würde irgendwie gerne mal ein Stable sehen mit Kevin Owens an der Spitze und dann halt sehr anarchistisch, dass halt die wirklich die WWE aufräumen und gegen halt jede Reglementierung, jede Autorität vorgehen, drauf geschissen und dann halt den Laden übernehmen wollen. Aber das halt.
Da würde ja auch sowas wie The Revival würde da, glaube ich, auch ganz gut reinpassen.
Genau, die würden dazu passen. Also, es dürften halt nur Leute sein, die halt quasi in den letzten Jahren erst dazugekommen sind im Main Roster oder ganz frisch und so, also quasi die neue Generation, Anführungszeichen. Sowas finde ich cool.
Alright. Nächste Frage. Thomas Müller hat der zwei echte? Fragen per Mail eingeschickt. Der echte Thomas Müller ist schöne Grüße an den FC Bayern. Er hat zwei Fragen eingeschickt. Die zweite, die er eingeschickt hat, war: Wie fandet ihr Lay Cool als Duo und wer war die bessere Wrestlerin?
Keiner, das war so, scheiße. David.
Ja, da, doch, ey, also manchmal mag ich Kai wirklich. Und in diesem Falle auch. ich dachte, die waren einfach, die waren wirklich einfach scheiße. Ich fand absolut, ich sag's mal einfach so, wenn die eine halt nicht mit dem Undertaker zusammen gewesen wäre, ich glaube nicht, dass sie jemals einen Titel bekommen hätte. Ich fand die absolut langweilig in den Promos, nervig vor allen Dingen auch noch. Im Ring war das nicht gerade das Nonplusultra, das, nee. Da war keine die bessere.
Wer war denn die bessere? Darum geht's ja. Es geht ja
nicht um die. Die waren beide gleich scheiße.
Michelle McCool. Michelle McCool.
Ich hätte halt gesagt, dass Layla die bessere Wrestlerin war, aber als Wrestlerin waren die beide nicht gut. Da stimme ich vollkommen zu. Ich fand die aber damals irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Ich weiß, das war nicht alles politisch korrekt. Gerade diese Fat-Shaming-Geschichte da mit Mickie James war halt aus heutiger Sicht natürlich echt sehr, sehr grenzwertig.
Das war nicht nur aus heutiger Sicht grenzwertig. Die Frau hatte irgendwie Kleidergröße 38 und die reden von einem Schwein.
Ja, es waren halt die Bitches.
Ja, aber mit Bitches kann ich auch nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Olaf anscheinend schon, der fand die ja ganz gut.
Der Olaf steht auf die Bitches. Ich
fand ein paar Sachen da ganz lustig.
Super.
Ich fand ein paar Sachen da ganz lustig. Ich fand diese Art und Weise, wie die halt ihre Promos aufgezogen haben mit dem gleichzeitig Reden, das machen sie jetzt ja bei NXT hier, Peyton Royce und die andere, deren Namen ich immer vergesse, die machen das ja auch so ein bisschen in der Art. Wie heißt die andere denn nochmal? Peyton Royce und Billie Kay, so heißt sie. Ich fand das ganz lustig, aber als Wrestlerin fand ich die beiden absolut grauenhaft. Das ist das Schlimmste, das ist halt so das Abbild der Divas Division, die wir damals gehabt haben. Der Thomas fragt aber auch noch, was war euer Lieblingsbotch in der WWE?
Darf ich?
Botch, Mania.
Ja, dann macht man hier.
Und zwar, ich habe zwei. Einmal, das ist richtig, ich liebe ich einfach, wo Mark Henry in den Ring kommt und Batista wegschubbt. Batista geht so einen Schritt nach hinten und lässt dich so richtig dumm nach hinten fallen, wo du so siehst, da hat gar nichts gepasst. Könnt ihr euch daran erinnern, ja. Das finde ich richtig geil. Aber der allerwitzigste ist, Matt Hardy ist ja auch, wenn er dann gerade, also der normale Matt Hardy war, nicht Broken oder sowas, hat er, glaube ich, mal mit einem Match mit Justin Gabriel zusammen, also im Team. Und dann hat er sich ja immer mit einem Fuß auf das unterste Seil gestellt, mit dem zweiten auf das mittlere und dann seine Matt Hardy-Geste gemacht, diese mit den drei Fingern. Und sie dann so, nach vorne gelehnt und ist einfach mal nach vorne übergefallen. Das fand ich richtig lustig. Ja, das ist echt sehr gut. Also einfach so, und er fällt einfach runter so. Und Justin Gabriel steht da und guckt einfach nur hin und denkt sich, was ist hier gerade passiert? Ah, das ist schön.
Ich mag auch diesen Botch, wenn Melina ihren Spagat auf dem Apron machen will, um dann da reinzusteigen in den Ring und dann einfach mal abrutscht und fast da auf dem Allerwertesten landet. Den mag ich auch ganz gern. Ansonsten, es gibt ja immer so Momente, die halt eben unfreiwillig komisch sind. Es gibt ja diesen Moment, nochmal Mark Henry, wo der die Käfigtür nicht aus dem Angel gerissen kriegt.
Das ist immer unangenehm. Wo er nichts für konnte, weil die so nicht präpariert war.
Nee, die war ja natürlich, die war nicht präpariert. Natürlich das ist unangenehm, aber ich finde es
Das ist halt genauso unangenehm wie Jack Swagger, wo er dann irgendwie 3 Minuten den Money in the Bank Koffer abmachen will.
Genau, und alle anderen liegen tot um ihn herum, genau. David, hast du noch einen Botch, der dir gefällt?
Ja, das ist beim Match zwischen Rey Mysterio und Eddie Guerrero gewesen. Wo es das Leitermatch war, wo es da um den Sohnemann ging, meine ich, ne?
Genau.
Und
um das Sorgerecht, das haben wir übrigens letztes Mal vergessen und sind bei YouTube darauf hingewiesen worden, dass es auch mal da so ein Sorgerechtsstreit-Leitermatch
gab. Ja, zu Recht. Auf jeden Fall sollte es da eigentlich ein Run-In geben von der Vicky. Und die Vicky kam einfach nicht. Und Eddie war so angepisst. Du hast halt wirklich über die Mikrofone hast halt die ganze gehört von wegen so, oh, verdammt nochmal, das Vicky. Und anschließend nur am Fluchen. Der war so angepisst und die ganze Zeit immer so, fuck, so eine Scheiße hier. Super.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das war eh ein merkwürdiges Match. Da gibt's auch dieses Segment, wo dann Eddie Guerrero auf die Leiter steigt und Dominik, der damals, keine Ahnung, 10 oder 12 oder irgendwie sowas war, und der stellt sich unten hin und rüttelt so ganz, ganz vorsichtig an der Leiter. Das ist ja absolut skurriles Match. Also das war das letzte Woche da beim Gimmick-Match-Podcast außen vor gelassen haben. Es ist
aber können wir,
fast schon ein bisschen tragisch.
Können wir allgemein sagen, bei Leiter-Matches, wo man was abheben muss, dass eigentlich immer dieser Moment ist, wenn einer hochgeht und du genau siehst, ein anderer hat das Timing gerade nicht richtig drin und der muss warten.
Ja, also du siehst dann immer so am Kamerarand, so wie der so gerade so hoch guckt.
Ja, ja. Und der andere oben steht und guckt die ganze Zeit runter und so. Jeder normale Mensch denkt, ja, jetzt heben einfach ab, den Koffer oder was auch immer da hängt. Und dann so, nein, ich muss warten. Dann muss er immer so tun, als wäre er strunzdoof und so. Oh.
Ja, ja. Aber ich habe auch noch, es gibt auch so diverse lustige Botsch. Ich kann mich an einen Botsch mal bei der WXW erinnern, wo einfach einer ein Moonsault falsch angesetzt hat. Ich glaube, es war Johnny Rancid damals und der ist einfach so komplett ins Leere gesprungen. Also so, ich glaube, es war gegen The Mac, meine ich damals, und The Mac war halt schon, stand halt schon in der anderen Ringecke und der andere springt halt irgendwie in den Moonsault einfach so und landet vollkommen daneben und alle so, hä, was hast du denn da gerade gemacht? Also,
schlimmster Botchomania. Schlimmster Botch im Übrigen, wo ich echt schlucken musste, war bei Undertaker gegen HBK, wo er rausgesprungen ist und der Kameramann Undertaker nicht aufgefangen hat.
Das stimmt.
Ja. Boah, was hab ich da Schiss gehabt, ey.
Aber auch, ich habe letztens nochmal diesen Botch gesehen, wo Cesaro nach draußen springt mit so einem Suicide Dive, glaube ich, und einfach komplett auf seinem Genick landet.
Es gibt auch, ich glaube, das war beim SummerSlam, oder bei Invasion, ich weiß nicht mehr, SummerSlam 2001, glaube ich, war das, Jericho gegen Rhino, ich kann mich da jetzt beim Event vertun, da, wo Jericho, ich weiß nicht, da gab es irgendwie Probleme mit den Seilen, oder die waren nass oder sonst irgendwas, und da ist Jericho beim Lions Hold vom Seil abgerutscht, und da hat man auch gedacht, so, uiuiui, da gab es so diverse Aktionen, die nicht wirklich sauber waren, und das war nicht so schön. Nächste Frage, der Mr. Fadden 77 fragt via YouTube, Achtung, längere Frage, die Besucherzahlen der wöchentlichen WWE-Shows sind ja weiterhin rückläufig. Sollte WWE überlegen, eventuell aus den großen Mehrzweckhallen rauszugehen und kleinere Hallen zu mieten oder vielleicht sogar, wie man es mit NXT macht, die Wochenshows an einem festen Ort zu produzieren und nur noch mit House-Shows und den Big Four durch die Lande zu ziehen. Die kleinen Pay-Per-Views könnte man da dann auch an einem festen Ort produzieren, da sie ja kaum von Raw und SmackDown unterscheiden. So, jede Menge Fragen. Also es geht so ein bisschen hin, soll WWE jetzt wie Impact werden oder soll WWE weiterhin so machen wie bisher und einfach in kleinere Hallen gehen? Weil wir haben ja gesehen, die letzten Smackdown-Shows, da gab es ja immer wieder die Hallen, die Hallenfotos, wo dann eben die Oberränge abgehängt waren oder eben auch teilweise Unterränge irgendwie nicht ausgeleuchtet waren. Kai, wie siehst du das? Kleinere Hallen einfach oder generell?
Also am besten sind Kölner Underground oder sowas. Nein, also an sich.
Das gibt's nicht mehr, du Nase.
Entschuldigung, ich gleich fast alles. Dann halt, ich wollte auch eigentlich Music Hall sagen, fällt mir gerade mal ein.
Ja.
Also ich finde erstmal die Idee mit diesem an einem Ort bleiben, finde ich irgendwie kacke. Also weil ich finde, dieses Touren gehört dazu, ja. Gerade wenn du, also zumindest bei mir mal so, wenn ich weiß, okay, heute sind die irgendwie in Erkenschwick, aber nächste Woche sind die in Chicago oder Philadelphia, dann freue ich mich darauf einfach noch mehr, weil ich halt weiß, okay, hier ist die Crowd so, okay, ist halt eine normale Crowd, aber dann gehen die halt in diese Hardcore-Städte. Das finde ich an sich eigentlich immer ganz geil. Deswegen bin ich kein Fan davon, das an einem festen Ort zu machen. Und gerade dieses, also es muss auch auf jeden Fall live sein, nicht irgendwie immer an einem Ort vorproduzieren oder sowas, weil gerade in der heutigen Zeit, du würdest halt mit Spoilern totgeschmissen werden, sind wir mal bitte ehrlich, oder? Deswegen finde ich es okay. Und klar, also man könnte, also was halt wirklich irgendwie eine Alternative wäre, in kleinere Hallen zu gehen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann irgendwie den Ertrag schmälert und was dann WWE so sagt, dass sie lieber sagen, okay, wir gehen in eine Halle, da sind 3.000, die würden wir ausverkaufen. Nehmen wir aber lieber irgendwie eine Halle mit 15.000 Leuten, verkaufen dafür dann aber 5.000 Karten. Ich weiß halt nicht, wie sich das da irgendwie mit dem Gewinn verhält oder sowas. Da steige ich
jetzt zu wenig drin. Da sollte man dran denken, wie das im Fernsehen auch rüberkommt. Weil ich glaube, eine kleine Halle kann man ab und an mal machen, aber es wirkt einfach ganz anders. Bei der WWE bist du halt einfach diesen Unterschied gewohnt zu Impact und Co. Die sind in diesen großen Hallen. Und als normaler Zuschauer, dir fällt es ja nicht auf, ob der Oberrang jetzt abgehangen ist oder nicht. Da achtest du nicht wirklich drauf. Sondern du siehst einfach nur immer, ja, hier große Masse, Kamera Weitwinkel extra gemacht und Co. Das gehört schon zu WWE dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE, wenn die kleinere Hallen nehmen würden, dann würden die sich eher wieder gleichsetzen mit den kleineren Ligen. Und die wollen sich ja abheben, dass sie ja anders sind. Die sind ja die Monopolstellung schlechthin. Und das wäre nicht klug.
Ja, und ich glaube auch, was Kai gerade gesagt hat, also das Touren muss auf jeden Fall sein, damit du halt eben das Gefühl hast, dass du bei einem großen Entertainment-Produkt dabei bist. Und nichts anderes will ja WWE sein. Das muss auf jeden Fall passieren. Ich glaube auch, dass man. Die Ticketpreise sind ja auch horrend. Das muss man auch
wiederholen. Das ist schweineteuer einfach, ne?
Ja, eben. Und das ist einfach viel. Also durch die zwei Roster hast du ja dann noch mal mehr WWE, was du theoretisch dann irgendwie unter die Leute bringen musst. Ich glaube, was WWE machen muss, ist einfach, dass das Produkt wieder unterhaltsamer wird und dass das frischer wird und so. Und ich finde, dass man arbeitet ja auch so ein bisschen dran. Also ich habe zumindest die letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass die Shows zumindest wieder ein bisschen besser geworden sind. Trotzdem ist das natürlich noch weit, weit weg von dem, was wir alle irgendwie richtig gut finden würden.
Was er aber anmerkt, würde ich gerne noch drauf eingehen, er sagt ja, die kleinen Pay-Per-Views unterscheiden sich ja kaum von Raw und SmackDown Live. Das finde ich auch schrecklich.
Hat er halt recht, ne?
Ja. Ja, natürlich, weil es ist immer dieselbe Stage und Co. Und dieses Gefühl habe ich halt mittlerweile auch. Wenn ich halt die kleineren Pay-Per-Views gucke, denke ich so, ja, es ist halt ein Raw oder SmackDown, nur halt, dass es nur Matches gibt. Und das war's. Und dieses WWE, ja, die sparen ja immer mehr ein, auch Pyro und Co. Und ich finde halt, die Preise, die Ticketspreise, die sind ja sogar höher als früher. Aber du kriegst in Anführungszeichen weniger. Also das heißt nicht, dass das Produkt schlechter ist, sondern einfach vom Feeling her, wenn du reinkommst, ist halt eben nicht eine eigene Stage für diesen Event. Du hast halt, alles sieht gleich aus, die Halle ist dieselbe, die Ringen gleich und so. Es ist nur ein anderes Display, ja, super. Das ist dann für mich dann halt nicht in dem Moment ein anderes Gefühl. Und ich glaube, die WWE sollte eher daran mal rangehen wieder.
Also eben, gerade bei diesen kleinen Pay-Per-Views kann ich damit ja noch leben. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass halt No Mercy auch gerade durch die Farbgebung extrem wie einfach Raw aussah. Aber was ich halt schlimm finde, ist, dass es dann nicht mal beim SummerSlam. Also SummerSlam soll ja vom Prinzip her das zweitgrößte Event des Jahres sein, obwohl es für mich ja trotzdem der Rumble eher ist. Aber SummerSlam soll ja so das WrestleMania des Sommers sein. Und dass du halt dann noch eine Raw-Stage hast, das dann schon irgendwie eher so, okay, das ist jetzt der SummerSlam, weiß ich nicht.
Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Also da muss WWE auch schauen, dass sie eben sich nicht tot spart und einfach den Events noch immer einen eigenen Charakter verleiht. Ich finde das auch nicht gut, dass man jetzt quasi nur noch WrestleMania hat als ganz speziellen Event und alles andere ist mehr oder weniger gleich. Ich glaube, da fragt man sich dann auch, warum man die Shows quasi immer besuchen muss, wenn es doch irgendwie eigentlich immer gleich aussieht. Ich glaube, das wird alle auch auf Dauer keine gute Idee sein. Machen wir noch eine und die restlichen Fragen schieben wir einfach in die nächste Ausgabe, die ja übrigens schon ein bisschen früher kommt. Da machen als nächstes eine kleine Spezialausgabe, dann nehmen wir die einfach noch mit rein. Der Volker fragt, wer sind denn deine oder eure Top 3 Wrestler bei Raw, SmackDown und NXT, auf die ihr oder du verzichten könntet?
Oh, also ich dachte gerade, ich hatte schon so den Kopf, okay, AJ Styles, ja, hier, okay, und dann verzichten, oh verdammt.
Aber dann machen wir jetzt allgemein, dass wir einfach drei sagen, oder?
Ja, mir fallen ehrlich gesagt auch gar keine so richtig ein, also ich habe jetzt keinen.
Du bist doch Corporate Olaf, einfach alle feuern.
Nee, also ich brauche eine Dana Brooke nicht. So. Brauche ich nicht wirklich. Weiß ich nicht. Ich brauche ehrlich gesagt auch einen Eric Young nicht wirklich. Ich finde Eric Young nicht so geil. Mochte ich noch nie besonders. Wer ist denn bei euch? Mir fällt ansonsten gerade keiner ein.
Puh. Hi. Ja, ich überlege gerade mal ganz kurz.
Irgendeiner, meldet euch. Hilfe.
Ja, was Kurt Hawkins. Aber der ist kein Superstar. Nee,
ich finde Chris Hawkins mega unterhaltsam
übrigens. Nee, eigentlich machen wir das auch gerade falsch. Die Frage war ja Topstars, oder nicht?
Ja, ist egal. Ich glaube,
nein, ist nicht egal. Wir müssen schon bei Topstars gucken, weil das ist das Schwierige. Weil er hat ja gesagt, auf welche Topstars könnten wir verzichten?
Jinder Mahal?
Ja,
na. Na, nö, eigentlich nicht.
Der darf noch bleiben, aber man könnte jetzt die ganz beliebte Antwort nehmen und sagt einfach Roman Reigns, aber...
Ja, nee, aber ich würde lieber auf den Jinder Mahal als auf den Roman Reigns verzichten.
Ja, eben, also... Ich weiß es nicht. Ich brauche Topstars gar nicht.
Ja,
keinen.
Doch. Nee, das ist der Spaß an der Frage. Da müssen wir jetzt durch.
Ja. Warum denn? Warum muss ich denn einen jetzt rausschmeißen?
Ja, weil das die Frage ist.
Weil das die Frage ist. Die Frage ist ja, welche drei Topstars würdet ihr rauskicken, beziehungsweise auf welche drei Topstars könntet ihr verzichten? Auch wenn man es nicht will, aber man muss sich entscheiden. Wenn es Vince zu dir kommen würde, sagt hier, von meinen Topstars werde ich drei entlassen, du musst jetzt aussuchen.
Darf
du hast
Vince
keine andere Wahl.
Darf ich Vince entlassen?
Nein, nur die Topstars. Oh, Wrestler.
Gar nicht so leicht.
Ich würde Dean Ambrose nehmen, bin ich ehrlich. Und Randy Orton. Bin schon mal bei zweien.
Randy Orton könnte man echt nehmen, ne?
Ja, Randy Orton halte ich auch jetzt so. Ich sag noch Dolph Ziggler.
Topstars.
Na komm, jetzt übertreib mal nicht hier.
Gott, Dolph Ziggler, schwierig.
Ja, der ist ein ehemaliger WWE-Champion, komm. Also der zählt noch.
Ganz ehrlich, ich könnte auf den Brock Lesnar verzichten.
Ja. Das wäre die nächste Wahl. Ja, irgendwie sowas. Randy Orton ist aber bei mir auch, glaube ich, ganz hoch im
Kurs. Also ich würde sagen, Brock Lesnar, Randy Orton, Jinder Mahal.
Und bei NXT, boah, bei NXT tue ich mir echt schwer. Also so.
Bei NXT entlassen wir keinen, das ist Nachwuchs. Wir haben ja drei Stück genannt, das reicht ja.
Ja, also mir fällt auch bei NXT jetzt...
Okay, wen hatten wir jetzt?
Also Kai? Ich habe Brock Lesnar, Randy Orton und Jinder Mahal.
Ja, mach ich Randy Orton, Jinder Mahal und Dean Ambrose.
Randy Orton, Dolph Ziggler und wen hatte ich noch? Vince McMahon?
Der arme Randy Orton.
Ja, Randy Orton auf jeden Fall ja ganz oben auf der Abschlussliste. Aber ja, ne?
Fiese Schwierige Frage. Frage
auf jeden Fall.
Hä? Fiese Frage, echt.
Fiese Frage, ja. Und wie gesagt, Dana Brooke würde ich noch entlassen, aber wenn die nicht als Topstar zählt, dann kann ich da auch nichts gegen machen.
Komisch aber
auch.
Ist
das halt so. Ja. Damit würde ich sagen, beschließen wir hier die lustige Runde zum verschwendeten Talent. Vor allem auch passend, dass wir den Podcast zum verschwendeten Talent mit irgendwelchen mutmaßlichen Entlassungen von irgendwelchen Top-Talents hier beenden. Passt ja auch recht gut eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, danke Kai, danke David. Und wir hören uns dann schon unter der Woche wieder. Da geht es nämlich dann eine kleine Spezialausgabe. Headlock Intim, da sprechen wir so ein bisschen über das Projekt und wie es hiermit weitergeht. Da gibt es ein paar nette Neuerungen und da haben wir uns gedacht, da machen wir einen extra separaten Podcast zu. Den wird es wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch geben. Danach gibt es dann auch schon wieder die Preview zu WWE Hell in a Cell und nächste Woche am Wochenende gibt es dann schon wieder die nächste Ausgabe zu Shoots. Also dann, wenn Wrestling plötzlich wirklich echt wird. Da sprechen wir dann drüber. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, in ein paar Tagen ja schon wieder zur Spezialausgabe. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Hab Rusev vergessen, tschüss.
Overrated.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.